Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu Folge 30 von Nicht noch ein Politik-Podcast. Ich bin Jans Kotlarek und ich habe mir für heute zwei wundervolle Gästinnen eingeladen, zwei Expertinnen. Und zwar geht es heute um Intimität, um Sexualität, aber auch um Geschlechterrollen. Das Ganze, was das mit Gesellschaft macht, was wir in der Gesellschaft so machen. Und wir schauen mal, wohin uns das Gespräch so führt. Meine beiden Gästinnen sind Lisa Hoffmann und Madita Oeming und ich sage erstmal Hallo, hi.
Hallo.
Hallo, hi.
Hey, ich stelle euch erstmal vor, der Reihe nach. Also Lisa, du bist Diplompsychologin, du bist promovierte Sozialpsychologin. Das heißt, du beschäftigst dich in deiner Forschung ganz viel mit Geburt, Elternschaft, Mindsets, werden wir wahrscheinlich gleich darüber sprechen, was Mindsets in der Psychologie sind, aber auch Emotionen, Gender, Stereotype, Sexualität. Du lehrst zu dem Thema auch. Du bist am Institut für Hebammenwissenschaft der Uni Bonn und bist auch in den sozialen Medien aktiv, wo du auch auf Instagram vor allen Dingen Aufklärungsarbeit leistest und didaktisch unterwegs bist und nicht zuletzt auch mit deinem Buch Female Mindsets, wie Denkmuster Weiblichkeit formen, über Geburt, Sexualität und die Macht der Erwartungen, das neulich erschienen ist, auch viel über diese Themen sprichst. Hallo Lisa.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, nicht, also schön, dass du da bist. Die Freude ist auch meinerseits, hoffentlich nicht nur, aber auch. Und du, Madita Oeming, also ihr habt ganz viele, glaube ich, oder super ergänzende Expertise. Und du, Madita, hast letzten Endes, du bist ausgebildete Sexualpädagogin, du bist Kulturwissenschaftlerin, bist auch ganz viel in den sozialen Medien unterwegs und auch lange präsent. Und auch wir kennen uns zumindest, wir haben im Vorgespräch schon so gemerkt, das ist fast so, als würde man sich schon kennen. Ne? Aber tatsächlich, wir folgen einander seit Jahren auf Twitter, also damals noch Twitter, es hieß wirklich damals so. Und heutzutage auf Instagram und Co. Also man kennt sich seit Jahren aus dem Netz und das ist auch schon so ein bisschen, ne, als wäre man schon so Online-Buddies, aber man schwirrt so ganz viel in dieser Sphäre herum. Wenn du nicht im Internet bist und da auch ganz viele tolle Vermittlungsarbeit leistest zum Thema Sexualität, zum Thema Jugendmedienschutz, Gewaltprävention, schreibst du Bücher über Pornografie zum Beispiel. Ein Buch von dir heißt Porno, eine unverschämte Analyse von 23. Aber dein ganz neues Buch aus auch diesem Jahr heißt Aufgeklärt statt aufgeregt, was Eltern heute brauchen, um ihre Kinder durch die digitale Pubertät zu begleiten. Ja, nochmal hallo auch dir, Madita.
Hallo, schön, dass wir hier zusammen sind.
Wie ich es gerade schon angedeutet habe, habt ihr Schnittthemen und überhaupt diese, aber ihr habt beides ein Profil, ja, natürlich ein diverses Profil und ihr habt verschiedene Baustellen und Interessen, aber ich finde, da lässt sich auch ganz viel so biografisch, akademisch von den Publikationen her, auch von euren Social Media Auftritten, da lässt sich ganz viel, ja, also eine Richtung ablesen auf jeden Fall. Und deswegen meine Frage an euch, wie kam das denn, dass jetzt Intimität, Sexualität, Geschlechterthemen, dass das eure Themen sind? Was fasziniert euch daran? Wieso beschäftigt euch das überhaupt? Weiß nicht, wer zuerst mag. Lisa, möchtest du?
Ja, kann ich, klar. Ja, die Frage wäre ja eher, wie das einen nicht beschäftigen kann, ne? So ein bisschen. Also in der Psychologie ist das so ganz interessant, weil man so in jeder Studie das Geschlecht mit abfragt. Und es wird immer ja so als ganz wichtig gesehen. Und wir kennen das ja auch aus der, im Prinzip gesellschaftlich, machen wir immer ganz große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und ich finde aber auf einer psychologischen Ebene wird das manchmal so ein bisschen zu unterschiedlich dargestellt und ich versuche so ein bisschen diese Unterschiede aufzulösen und eher die Gemeinsamkeiten herauszustellen, beziehungsweise so die Persönlichkeit von Individuen. Und man sieht aber ja auch, dass viel Forschung, die Frauen betrifft, eben komplett untererforscht ist. Und da habe ich eben angefangen mit dem Thema Geburt, was ja eigentlich, ich glaube, es werden 700.000 Kinder in Deutschland pro Jahr geboren. Also das ist schon ein recht häufig auftretendes Ereignis. Und es gibt in der Psychologie aber eigentlich keine Forschung dazu.
Krass, das ist krass. Und das hat mich auch in der Vorbereitung, auch bei der Lektüre deines Buchs, dachte ich so, hä? Also dass da so, erstmal intromäßig Dankeschön. Wir können da gleich auch total gerne drüber reden. Aber erstmal, wie kommt denn das? Oder erstmal, nee, Quatsch. Ich habe jetzt Madita lieber bei dir. Machen wir bei dir weiter. Wie kommt es dass du diese Themen, diese natürlichen Themen, diese Themen, die, wie Lisa schon sagt, irgendwie die natürlichsten Themen der Welt sind auch. Wie kann das sein, dass du dich damit beschäftigst, aber so viele andere nicht?
Ich denke, da haben wir auf jeden Fall noch eine Parallele, weil mich auch die Lücke reizt und das, wo noch viele echte Fragen offen sind. Also reingeraten bin ich in die Thematik eigentlich zufällig, aber geblieben bin ich genau deshalb, weil man erstens merkt, dass es Menschen stört. Das hat mich radikalisiert, der Gegenwind, den ich so zu diesen Themen erfahre. Und einfach zu spüren, wie dieses offensichtliche Thema Sexualität ganz weit gefasst, Pornografie konkret gesehen, dermaßen unterforscht ist in allen möglichen Bereichen, wo es hingehört, ist es nicht da. Also das ist von der Medienwissenschaft und Filmwissenschaft über die Sexualpädagogik, Medienpädagogik an so vielen Stellen, wo es für mich ganz offensichtlich hingehört, ist eine klaffende Lücke bei diesen Themen. Und das hat mich gereizt, weil vorher Wissenschaft im Studium für mich oft irgendwie Reproduktion bedeutete und sich auf gut Deutsch gesagt, irgendeine Forschungsfrage aus dem Arsch ziehen, die eigentlich jemand anderes schon sehr gut beantwortet hat. Und da hatte ich irgendwie so ein echtes Erkenntnisinteresse und das hält mich immer wieder an diesen Themen, weil es eigentlich ein Minenfeld an unbeantworteten Fragen ist und wir insgesamt so wenig über menschliche Sexualität wissen, obwohl wir ja auf der anderen Seite so total fixiert darauf sind. Und diesen Widerspruch finde ich auch spannend. Und ja, das hält mich immer wieder daran und eröffnet immer wieder neue Blickwinkel auf dieses Thema. Es ist unglaublich facettenreich und ich bin jetzt über 11 Jahre, glaube ich, jeden Tag damit beschäftigt und es ist keine Sekunde langweilig geworden.
Offenbar nicht, aber einigen, auch im Akademischen, scheint es, also da scheint es eine Barriere zu geben, oder? Da scheint es eine Barriere zu geben, es scheint Terra Incognita zu sein, nicht vielleicht, also nee, das ist zu viele, aber es scheint ein Tabu vielleicht auch, ein Tabu zu geben oder ein Desinteresse oder irgendeine Hemmung, warum Menschen sich wissenschaftlich oder allgemein weniger mit so etwas beschäftigen, mit Sexualitätsthemen, mit Geschlechterthemen oder manchmal auch ja auch so gendermäßig, ne, dass das so als Frauenthemen abgetan werden. Lisa, du hast gerade schon so angedeutet, wie ist das in der Forschung? Also die Psychologie der Geburt, der Weiblichkeit, mit Sexualität und ohne, das ist wenig erforscht?
Ja, also insbesondere auch die weibliche Sexualität, ne? Also ich habe, ich glaube, ich für mich ist das nicht so ganz typisch, weil ich in einer Abteilung quasi groß geworden ist, wo zufälligerweise zum Thema Sexualität geforscht wurde. Das heißt, ich hatte das auch schon im Studium. Mhm. Aber selbst da hieß es irgendwie immer, dass wir so ja die Sexualität der Frauen nicht so gut erforschen können, weil die so kompliziert ist. Genau, und ne, dass wenn es eher Forschung zu Männern gibt, weil das so ein bisschen klarer dann auch auf, wovon Männer erregt werden und bei Frauen ist das so unspezifischer, deswegen war das so, ja, das ist eigentlich so ein bisschen komplizierter. Aber ja, auch in der Psychologie wird wenig zur Sexualität geforscht. Ich glaube, dass es sich gerade so ein bisschen ändert. Also seit 3, 4 Jahren mehrt sich die Forschung auch zu weiblichen Aspekten der Sexualität.
Ja, krass, oder? Also ich meine, woran liegt denn das? Das, also ich meine, klar, also sind wir Männer so transparent und sowas und leichter zu entschlüsseln, auch in dem, was wir wollen oder nicht wollen und so? Oder ist ja auch Mythos, ne, dass die weibliche, weiß nicht, ob es jetzt Sexualität oder Lust oder allgemein, dass das irgendwie, Frauen sind so kompliziert. Ne? Das kann doch nicht ernsthaft so, das ist doch so, jetzt sind wir fast schon bei Mario Barth, ne? Das ist ja eigentlich, oder? Das ist doch irgendwie, das, du meinst 3, 4 Jahre, wie kommt dieser Shift? Was ändert sich die letzten Jahre? Was erlebst du da?
Sind mehr Frauen in der Psychologie, in der Forschung? Also das ist meine These, das gilt für alle Themen in der Psychologie. Also wir hatten jetzt ganz viele Jahre doch einen eher männlichen Blick und auch alle prominenten Forscher waren männlich und jetzt langsam wendet sich das so ein bisschen und dann werden natürlich auch Themen erforscht, die vielleicht Frauen interessieren, ne? Und dann forschen Frauen und ja, also ich gehe davon aus, dass es daran liegt.
Hast du 1, 2 Beispiele, was für Themen jetzt mehr kommen, was für ein paar not intended, aber genau.
Nee, das ist auf der einen Seite Sexualität, auch Geburt tatsächlich. Also ich habe angefangen so vor 13 Jahren ungefähr dazu zu forschen, da gab es gar nichts dazu und jetzt wird das schon auch mehr. Ja, das sind so die deutlichsten Themen, die jetzt eher kommen, würde ich sagen. Oder auch so ein unterschiedlicher Blick vielleicht auch auf Gewalt. Das, finde ich, ändert sich auch. Also das war schon auch ein sehr männlicher Blick, was Gewalt ist. Und da weichen sich ja auch so ein bisschen die Kriterien auf. Ne? Also was sehen wir überhaupt als gewaltvoll an? Im Bereich der, also generell natürlich der sexuellen Gewalt, da hat man das ja bei der MeToo-Debatte gesehen, aber es gibt ja jetzt auch so Forschung, wo man dann auch, weiß ich nicht, in Kitas zu Gewalt forscht und dann schon auch sieht, dass vielleicht so Sachen wie Kindern irgendwie am Tisch zu fixieren, indem man den Teller aufs Lätzchen stellt, damit die sich nicht mehr bewegen, damit die nichts dreckig machen, dass das durchaus auch gewaltvoll sein kann. Und das ist was, was es vor einigen Jahren wäre das, glaube ich, nicht diskutiert worden als Gewalt.
Da wäre es eigentlich das klassische Gewalt ist wirklich Hand anlegen, aufhalten, was schlagen, wirklich so physische Gewalt, so ein reduzierter Gewaltbegriff oder ein einseitiger.
Ja, und vor allem so mit der Intention zu schaden, das war oft eine Definition, ne? Und ja.
Dass Gewalt natürlich auch gut, also gut gemeint, auch das Gegenteil von gut sein kann, genau in dem Bereich, also auch Gewalt stattfinden kann in Beziehungen, wo gar keine Schadabsicht da ist oder so, ne?
Ja, das kommt jetzt mehr, würde ich sagen.
Ach, spannend. Madita, was denkst du, wie ist dein Blick auf den Zeitgeist, auf die Gesellschaft, wo stehen wir? Du beschäftigst dich auch ganz viel eben mit Wissenschaftskommunikation, mit Aufklärungsarbeit, auch mit der Frage, wie eine zeitgenössische, gegenwärtige Aufklärung aussehen kann, sollte, könnte. Und ja, wo stehen wir? Wo läuft's gut? Wo könnte es besser laufen?
Das ist jetzt aber eine große Frage. ich will noch mal kurz anknüpfen an die Frage zum Forschungsstand oder Bewegung darin, was ja auch miteinander Hand in Hand geht, weil die Frage ist ja auch nicht nur, wird überhaupt dazu geforscht, sondern auch wie. Und gerade was jetzt so Pornografie, sexuelle Medien, meinen Bereich anbelangt, da haben wir schon ein sehr eindeutiges Schädigungsparadigma. Ich würde sagen, auch gerade in der Psychologie, da gibt's eigentlich relativ viel dazu, aber es ist halt alles so Porno-Wirkungsforschung und sehr in so meiner nach veralteten Medien-Effekt-Suche verharrt und ganz viel, wie schlimm ist es und ganz wenig, wie nutzen Menschen eigentlich diese Medien, warum machen sie das, was motiviert sie darin, was sind die Potenziale? Und auch da, wenn Frauen auftauchen, dann tauchen sie eben als Opfer auf. Also als Opfer von nicht gewolltem Kontakt mit sexualisierten Inhalten oder du hast eben Gewalt erwähnt. Im Kontext von sexualisierter Gewalt, das sind natürlich total wichtige Themen und das soll bitte beforscht werden. Aber mir fällt ganz doll auf, dass Frauen einfach nicht als sexuelle Subjekte auftauchen in der Forschung, dass es eben nicht um ihre Lust, ihre Fantasien geht. Und das hat einfach System in unserer Gesellschaft. Also, dass weibliche Sexualität unsichtbar gemacht wird, unterdrückt wird, übersehen wird, das hat mindestens 300-400 Jahre Geschichte und auch Wissenschaftsgeschichte. Also allein das Wissen über die Klitoris haben wir schon sehr lange, aber es hat sich einfach nicht verbreitet. Also wir haben jetzt ungefähr ein Schulbuch seit ein paar Jahren, die Anatomie der Klitoris korrekt zeigt. Und das ist für mich so bezeichnend einfach dafür, wie sehr das immer noch fehlt. Und nicht jede Frage zu Sexualität in der Forschung ändert daran was. Also ich finde, es ist sehr, sehr starr und es ist sehr lustfeindlich und in vielerlei Hinsicht eben auch einfach körperfeindlich, der Wissenschaftsbetrieb als Ganzes, weil es natürlich auch immer eine Konfrontation mit uns selbst ist. Also das merke ich schon sehr stark in meiner Arbeit, dass die Menschen immer das Gefühl haben, oh Gott, jetzt werde ich irgendwie mit mir selbst konfrontiert und mit der Tatsache, dass ich einen Körper habe und dass ich eine Sexualität habe. Und da gibt es ja immer ein sehr großes Bestreben, das alles auszuklammern. Und das passt dann damit nicht zusammen. Und insofern, ja, es fehlt da noch an vielem und wie immer geht es am Ende natürlich um Geld. Ne? Also es wird das beforscht, wofür wir Drittmittel bekommen können, wo Gelder rein investiert werden. Und das wird eben am ehesten in wie schädlich ist XY investiert. Also zu Pornonutzungsstörungen haben wir millionenschwere Forschungsprojekte in Deutschland, aber zu sexuellen Fantasien von Frauen oder den Potenzialen von Pornos für queere Jugendliche oder eben nicht. Also da ist schon auch noch klar, wo die Macht sitzt und wer entscheiden darf, was forschenswert ist und was nicht. Und das finde ich schon immer wieder erschreckend. ja, das noch zur Forschung. Und ich würde sagen, das ist auch bezeichnend für den Stand der Gesellschaft als Ganzes. Also ich erlebe uns da als sehr viel weniger aufgeklärt, als wir uns gerne sehen in Europa, als aufgeklärtes Europa. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, ich kann nicht fassen, dass wir darüber gerade diskutieren. Also gerade auch die Geschlechterunterschiede, die du genannt hast, dieses Beharren darauf, auch das Suchen danach.
Ja, da denke ich die ganze Zeit dran. Es kam ja 22 nochmal eine Meta-Analyse in einem relativ großen psychologischen Journal raus, wo dann nochmal gezeigt wurde, dass Männer wirklich einen höheren Sex-Drive haben. Und ne, und das ist so die, also Sex-Drive ist ja quasi mehr Lust auf Sex, dass sie häufiger masturbieren und mehr an Sex denken. Und genau, das ist so die Psychologie, das ist wirklich sehr, sehr stark in allen Köpfen immer drin. Männer wollen Sex und Frauen nicht so richtig.
Und wenn dann anderen, also das merkt man dann, sobald es um Pornografie geht, ganz besonders, dass wir dieses Narrativ vom Frauenporno haben und dass man natürlich nicht davon erregt werden kann, obwohl ja eigentlich schon lange beforscht wird, dass Gehirne und Genitalien ziemlich ähnlich reagieren, ist da immer noch ein Nein. Die Natur hat uns ganz unterschiedlich gemacht. Und ich gehöre jetzt gar nicht zu der Fraktion, die jeden natürlichen Unterschied oder die Natur als Ganze ausklammert. Ich bin keine Hardline-Kulturwissenschaftlerin, was das anbelangt, aber ich finde es schon immer wieder witzig, wie die Kultur vergessen wird. Also ich arbeite auch tatsächlich viel mit Menschen eher aus der Psychologie oder aus dem Therapeutischen und das ist immer ein sehr spannender Kontakt für mich, weil an manchen Stellen einfach halt die Sozialisation so weggelassen wird und so viel auf das biologisch-neurologische geschaut wird, was auch super, super spannend ist und was ich sehr gerne noch besser verstehen würde. Aber ja, ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es an Interdisziplinarität mangelt bei diesem Thema, weil da könnten wir eigentlich alle sehr viel voneinander lernen. Ich erlebe es immer als fruchtbar, aber es passiert wenig. Also viele bleiben in, ja, der Grenze ihrer Disziplin zu dem Thema und ich glaube, es ist ein Thema, was wir nur ganzheitlich verstehen können und ich denke mir, das ist bei Geburt zum Beispiel erst recht so, also da kommt ja so unfassbar viel zusammen. Ja.
Lisa, du hast vehement genickt mehrmals. Mal die auch die Nachfrage an dich. Also Madita sagt, dass wir uns aufgeklärter geben, als wir eigentlich sind gesellschaftlich. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir individuell kennen. Ne? Also alle tun immer so, als würden sich mit allem auskennen und so ein bisschen, dass man die eigene Kompetenz, auch das Selbstbild oder das Bild vor anderen probiert zu erhöhen. Ja klar, das habe ich gemacht, da kenne ich mich aus und überhaupt. Und da fängt es ja auch schon an beim Teenagertum, dass man so wahrscheinlich sich aufplustert und noch schöner, schneller, toller gibt, als man vielleicht ist und das so ein bisschen Konkurrenzding ist. Aber haben wir das vielleicht auch als Gesellschaft so, Lisa? Was denkst du, dass wir, sind wir, haben wir ein verzerrtes Selbstbild über die eigene Aufklärung, über die eigene Offenheit, über unseren Umgang mit Sexualität?
Ja, also ich würde sagen, wir drei zum Beispiel haben wahrscheinlich eine große Verzerrung, weil wir darüber sprechen können und das ist aber nicht die Norm. Ne? Also das vergisst man immer wieder, aber wenn man dann mit Leuten in Kontakt kommt, für die das nicht so selbstverständlich ist, ja, merkt man tatsächlich immer, wie schwierig das ist. Ich meine, das fängt schon damit an, wenn man mit manchen Gynäkologen, die vielleicht mittlerweile Vulva sagen, aber wenn sie dann mit den Patientinnen kommunizieren, doch noch irgendwie mit untenrum anfangen oder so, ne? Also selbst selbst bei Professionellen ist da manchmal noch so eine große Scham. Und würde auch nicht sagen, dass wir hier in Deutschland oder generell in vielen Kulturen besonders aufgeklärt sind. Also das, ja, nee, seh ich auch nicht. Und ja, das fängt ja auch, also ich meine, das kann man so als Großes in der Kultur sagen. Es wird aber ja auch so im Kleinen sichtbar, wenn wir sehen, wie viele Kommunikationsschwierigkeiten es innerhalb von Paarbeziehungen gibt, weil Paare nicht über ihre Sexualität kommunizieren, ne, weil da so viel Ängste auch sind, Dinge falsch zu sagen. Und ich glaube, das ist dann nicht mal, ne, wenn es um irgendwelche Kinks geht, die ja dann vielleicht teilweise tatsächlich noch schambehafteter sind, sondern auch so ganz einfache Sachen, die nicht besprochen werden. Ich meine, das sieht man bei der Orgasmuslücke in heterosexuellen Beziehungen, die ja sehr groß ist. Und da wird ja auch nicht scheinbar in diesen Beziehungen drüber gesprochen, weil sonst würde man ja vermutlich auf die Idee kommen, dass die meisten Frauen doch auch gerne einen Orgasmus hätten. Ne. Ne, das wird also selbst da totgeschwiegen.
Jetzt nicke ich sehr viel vehement. Ich will nur noch mal so ein großes Ausrufezeichen hinter diese Sprachfähigkeit setzen. Es ist einfach so ein zentrales Element aller Kontexte, in denen ich arbeite. Und ich teile das zu 100%, wie oft es auffällt, dass selbst Menschen, deren Beruf es ist, mit Körpern oder auch sogar Sexualität zu arbeiten auf irgendeine Art und Weise, dass da ganz oft noch eine Scham sitzt im Sinne von einer ja destruktiven Scham, etwas, was uns zum Schweigen bringt, etwas, was es irgendwie schwer macht, in den Dialog zu kommen, auf welcher Ebene auch immer, ob das in der PatientInnenbeziehung oder in der Paarbeziehung ist. Und das ist deswegen auch etwas, was mir immer wieder ein Anliegen ist, das irgendwie zu fördern und zu bestärken und wo ich auch genau, wie du sagst, immer wieder so einen Moment hab von, ach krass, also man muss sich wirklich regelmäßig so einen Reality-Check verpassen, gerade wenn man sich viel mit Menschen umgibt, die vielleicht sprachfähig sind und die eine gewisse Selbstverständlichkeit mit bestimmten Themen haben, dass man sich immer wieder daran erinnert, dass das absolut nicht selbstverständlich ist, aber halt total notwendig. Und ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, aber ich finde, ein weiterer Aspekt, in dem ich immer merke, dass wir noch nicht so weit sind, ist auch, was passiert, wenn Frauen in der Forschung oder in der Öffentlichkeit über Sexualität sprechen. Also wie schnell man entweder dafür angefeindet wird oder dafür sexualisiert wird oder nicht ernst genommen wird in bestimmten Communities. Und das ist auch ganz stark vergeschlechtlich. Also die Männer, die ich kenne, die zu diesen Themen arbeiten, machen einfach nicht die gleichen Erfahrungen.
Ja, also kann ich mir komplett vorstellen, dass das Hassmail gegendert wird, ne? Auch in der Gesellschaft, die sich schwer tut mit dem, also dem Gendern in Anführungsstrichen, aber hier, da, das erlebt man immer wieder, ne? Frauen, die in der Öffentlichkeit auftreten, dass das was ganz anderes ist. Und das merkst du, da merkt ihr auch im Umgang mit Kollegen und Kolleginnen, also dass man da als Frau, ich weiß nicht genau, du hast schon ein bisschen angedeutet, was passiert denn da, wenn man als Frau auftritt und selbstbewusst über Sexualität, Geschlechterrollen, Pornografie etc. redet, dann das, was, also wahrscheinlich online, Fragezeichen, also hast du dann unangenehme Nachrichten wahrscheinlich.
Ich fange mal an, weil ich es gerade aufgemacht habe, die Schublade. Also online ja sowieso, aber das ist irgendwie ein anderes Segment, also das sind dann eher Menschen, die nicht aus der Forschung sind oder aus allen möglichen Bereichen. Also ätzende Nachrichten kriege ich wirklich aus allen Altersgruppen, Schichten und Professionen. Aber aus denen, also auch aus diesen ätzenden Nachrichten, spricht oft so ein Redebedarf, mit dem ich mittlerweile auch ein bisschen empathisch geworden bin. Also ich antworte nicht darauf und grenze mich auch davon ab, aber ich bin einfach eine Projektionsfläche für verschiedene Themen, die Menschen sich nirgendwo trauen anzusprechen. Die sprechen sie dann mit mir an, auch wenn das manchmal sehr übergriffig ist. verstehe ich es irgendwie und denke immer wieder, es macht mich eigentlich mittlerweile vor allen Dingen traurig, weil ich immer denke, mein Gott, es fehlt so sehr an Räumen für diese Gespräche und ich bin eigentlich, sollte dieses Gespräch mit deiner Partnerin passieren, mit deiner Therapeutin passieren etc. Also daraus schreit ganz viel auch so eine Sprachlosigkeit von Männern, es muss ich auch tatsächlich gendern, weil das in 95% der Fälle männliche Absender sind, worauf ich, wie gesagt, auch einen empathischen Blick entwickelt habe. Aber in der Forschungscommunity ist das durchaus eher in Live-Interaktionen, also auf der Tagung. Man ist einfach noch mehr das Freiwild, als man das irgendwie eh schon als junge Frau in der Wissenschaft ist. Und ja, wie gesagt, von belächelt werden bis drehen sie eigentlich auch Pornos oder Fragen dieser Art, habe ich eigentlich die ganze Bandbreite schon miterlebt. Und das ja, ist natürlich auch ein effektives Mittel, Menschen aus diesem Thema wieder rauszutreiben. Also, ne, ich habe ja auch meinen Unijob damals nicht ohne Grund gekündigt, weil ich das Gefühl hatte, es halte ich nicht aus, in diesen Kontexten dazu zu arbeiten. Ich kann nicht abhängig sein von diesem System. So, ich musste in der Lage sein, darüber zu sprechen, wie ich jetzt darüber spreche. Und das kann ich nur, wenn ich nicht darauf angewiesen bin. Und das finde ich schon schade. Und die wenigen Menschen, die ich kenne, die sich auch damit beschäftigen, machen sehr ähnliche Erfahrungen. Da auch so, ja, es sind so Einzelfiguren in Institutionen und es überfordert einfach viele Menschen auch die Kombination. Es wird einem auch nicht zugetraut, einen analytischen Blick auf diese Dinge einnehmen zu können und ja, insgesamt frustrierend.
Okay, also von Übergriffen, Fehltritten bis hin zum Kummerkasten ist da offenbar alles dabei. Wie ist das bei dir, Lisa? Was sind so Rückmeldungen? Finden Leute das interessant? Finden Leute das komisch? Sind Leute offen dafür, dass du dich mit den Themen beschäftigst? Oder wenn du auf der Party sagst, ich bin Psychologin und dann fragen Leute, was ist dein Thema? Dann sagst du Sex. Und was erröten die Leute dann oder rennen sie weg oder sind sie interessiert? Was passiert dann?
Ja, ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, auch so bei Social Media, weil ich ja tatsächlich eher Frauen erreiche, ne, dadurch, dass ich ja zu Beginn viel zur Geburt gemacht habe, ist es auf jeden Fall freundlicher. Auf Tagungen bisher auch. Also ja, und also wer errötet oder nicht, das hängt immer sehr stark von den unterschiedlichen Personen ab, ne, ob die selbst darüber sprechen können oder nicht. Aber ich hatte auch schon so, dann war auch ein Mann durchaus auch schon mal so ein bisschen unangenehme Begegnung. Und es ist immer so ein bisschen traurig, weil Männer schon tendenziell eher diese Rolle der Unterschiedlichkeit und der Biologie annehmen für sich. Natürlich nicht alle, aber würde behaupten doch die große Mehrzahl. Und das ist immer, wenn man dann erzählt, dass man quasi eher davon ausgeht, dass das Sozialisationsprozesse sind. Und das ist immer ganz interessant, weil viele Männer dann in dem, was sie sagen, quasi die Forschung so ein bisschen bestätigen, ohne es zu merken. Also sie versuchen eigentlich, meine Aussagen zu widerlegen und eigentlich bestätigen sie damit. Das ist immer ja ganz amüsant auch irgendwie.
Okay, das ist ein super Stichwort, Sozialisation, also wie man hineinwächst in etwas, wie man die Werte und Normen und das Erwünschte und weniger Erwünschte einer Gesellschaft ja auch erlernt, auch schon von Kindheit und in die Jugend hinein und so. Da habe ich jetzt mal, ich hatte eigentlich das Zitat rausgesucht, um dich damit, Madita, zu konfrontieren, aber es passt jetzt so super. Ich habe jetzt ein Zitat von dir, Madita, und möchte es dir mal vorlesen, Lisa, und deine Reaktion zuerst hören. Nämlich bei dir im Buch steht, also von dir, Madita, steht im Buch, Disney-Filme und Romantic Comedy haben meine Vorstellungen von Beziehungen, Sex und Geschlechterrollen mehr ruiniert als Pornos. Punkt. Zitat Ende. Und dann jetzt, bevor, bitte antwortet du auch gleich, aber erstmal an dich, Lisa. Wundert dich das oder passt das auch mit deinem Bild von ja, Sozialisation zusammen?
Doch, das würde passen. Ja.
ja, okay, dann gerne elaborieren, Madita. Inwiefern hat das Ganze, oder ihr beide zusammen, inwiefern können solche popkulturell, also ich fand das ein witziges Zitat, Disney-Filme, also diese, wo man ja fast schon denken würde, asexuellen, oder gut, ich meine, ne, asexuellen Erzählungen, Romantic Comedy, das Popcorn-Kino, ne, man findet so tollpatschig zueinander und hat Liebeskummer und dann doch nicht mehr und so, ne, dass das deine Vorstellung von Beziehung, Sex und Geschlechterrollen mehr ruiniert hat als Pornos, Zitat Ende, das widerspricht natürlich diesem Klischee von Pornografie als der bösen moralischen Korruption der Gesellschaft, wie es manche eben Leute ja auch seit Jahrhunderten eigentlich schon erzählen.
Also ich weiß natürlich, warum ich es geschrieben habe, aber mich würden viel mehr Lisas Gedanken dazu interessieren, weil du sofort zugestimmt hast. Vielleicht magst du zwei Sätze dazu sagen, warum du das nachvollziehen kannst.
Naja, wir, oder das, was ich ja auch im Buch ja quasi beschreibe, ist ja schon, dass wir mit bestimmten Rollen, also Rollenstereotypen und Erwartungen an uns aufwachsen. Und die sind ja jetzt als Frau doch schon eher so, dass wir die fürsorglichen, empathischen sind, aber auch die so ein bisschen, ja, sensibel sind und erobert werden möchten und auch müssen ja häufig. Und Das ist ja wahrscheinlich auch das, was du so ein bisschen damit transportieren willst, ne? Also das fällt dann auch in diesen Bereich der sexuellen Skripte, die beschreiben so Annahmen über männliche und weibliche Sexualität. Also zum Beispiel, dass für Männer Sex wichtiger ist, dass Männer den Orgasmus eher brauchen, ne? Und Frauen eher so passive, passive Teilhaber beim Sex sind. Und das ist ja durchaus problematisch, ne? Wenn ich mit diesen Erwartungen quasi in Beziehungen reingehe, macht das ja was auch damit. Und ja, es ist ganz interessant. Wir haben jetzt eine Studie durchgeführt, wo so ein bisschen rauskommt, dass Frauen auch so Intimität beim Sex als ganz hoch ansehen und irgendwie das Gefühl haben, wenn sie vaginal penetriert werden, selbst wenn sie keinen Orgasmus haben, aber dass das ganz, ganz intim ist und dass genau das ist, was sie unbedingt wollen und was den Sex gut macht. Und ne, da kommen auch wirklich explizite Aussagen. Ich weiß, dass ich so nicht zum Orgasmus komme, aber das ist nicht schlimm, weil da bin ich meinem Partner ganz nah. Und ne, dass ich, das ist, ja, also es ist, ja, ich bin immer so ein bisschen sprachlos dann auch, weil zu einer Intimität gehört ja eigentlich auch, dass man versucht, dass es allen Beteiligten maximal Spaß macht und bei allen Beteiligten alle Bedürfnisse erfüllt werden, ne? Und ja, aber wenn ich meine Sexualität dauernd Männern unterordne, ist das eben schwierig.
Auf jeden Fall. Und dann eben jetzt die Frage, ist das eine Unterordnung, Madita, die man schon in diesen Disney-Filmen und diesem ganzen Romantic-Comedy-Kram so mitbekommt? War das die Pointe, oder?
Ich finde ja. Also ich meine, das fängt schon viel früher, würde ich sagen, an mit zum Beispiel Schönheitsidealen. Also einfach die Körper, die wir sehen in Disney-Filmen zum Beispiel. Ich finde die auch nicht asexuell, also da sind ja sehr, wir sehen da schon häufig Körper, die auch zu einem, also vor allen Dingen weiblich gelesene Körper, die durchaus zu einem sexualisierenden Blick einladen, also so eine Idee von wie sexy jetzt irgendwie Ariel oder Jasmin oder diese ganzen Disney-Prinzessinnen sind und eben sehr, sehr schlanke, aber trotzdem irgendwie kurvige Frauenkörper mit perfekter Haut und langen Haaren und langen Klimperwimpern und so. Also ich finde, da wird ja schon ganz viel transportiert erstmal, wann bin ich überhaupt begehrenswert und liebenswert, wenn ich so aussehe. Also Vielfalt in Disney-Filmen ist ja einfach wirklich null gegeben. Und auch in Romantic Comedies, also in Disney-Filmen kommt ja kein Sex vor in dem Sinne, aber es geht trotzdem viel um attraktiv gefunden werden, Geschlechterrollen, auch gerettet werden. Also wer ist jetzt hier eigentlich, wer hat die Agency, in welchen Szenen, also gerade in den älteren Filmen, mit denen ich noch aufgewachsen bin, war das eben sehr einseitig. Und in Romantic Comedies, wenn Sex vorkommt, dann gibt es in der Regel null Kommunikation. Also auch da, ich spreche jetzt eher so von 90er bis Nullerjahre. Ich spreche jetzt nicht von manchen Dingen. Heute gibt es natürlich auch Popkultur, wie jetzt, weiß ich, Sex Education oder irgendwelche Serien, die das durchaus anders gestalten. Aber in diesen klassischen Romcoms, da gibt's nie Konsens. Da wird geküsst und es ist klar, wir wollten das jetzt beide. Und alles muss man den Menschen von den Augen ablesen. Also Kommunikation über Sexualität passiert da nicht. Es kommen eigentlich immer beide gleichzeitig zum Orgasmus. Man sieht eigentlich nur Heterosex und irgendwie dieses, wir schmeißen uns glücklich nach hinten und dann fallen wir so nebeneinander im Bett mit dem Bettlaken so bis zu den Achseln. Also man sieht's ja auch irgendwie nie. Es wird halt irgendwie so angedeutet, aber es wird nicht wirklich gesprochen. Es ist nicht klar, wie kommt es dazu. Der Cut ist irgendwie vom, man tanzt sich an im Club zu, man wacht nebeneinander auf oder ja, vom, du hast eben gesagt, dieses tollpatschige Zusammenkommen, so man stolpert ineinander, so ganz blöd gesagt, und fast gleichzeitig in die Popcornpackung und als nächstes hat man irgendwie Sex. Ist völlig unklar, wie man von A nach B kommt und es ist aber auch irgendwie immer toll und ach Gott, also könnte ich stundenlang reden über die problematischen Narrative über Sexualität, die wir da lernen, und ich will gar nicht sagen, dass es die nicht auch in Pornos gibt. Also auch in Pornos ist jetzt auch kein Paradebeispiel für Konsens zum Beispiel. Es sind auch keine Erklärstücke für gleichberechtigten Sex oder so. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich finde es interessant, dass wir da halt häufig so einen einseitigen Blick drauf haben, dass das alle sexuellen Skripte ruiniert, während zum Beispiel für mich Pornos so ein Ort waren, wo ich dachte, ach krass, Frauen dürfen Lust haben. So, die dürfen laut schreien, die dürfen schwitzen, die dürfen sagen, fick mich, oh mein Gott, mach weiter. So, das hat mich total befreit, diese Bilder von Frauen, weil es eben nicht zu der guten Mädchensozialisation gepasst hat, die ich irgendwie mitgenommen habe. Und es eben nicht die schamhaften, niedlichen Mädchen waren, die darauf gewartet haben, erobert zu werden, sondern die sich halt genommen haben. Und ich habe da sehr viele weibliche sexuelle Subjekte gesehen, entgegen der gängigen Erzählung, dass wir dort immer nur Objekte sehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich mit diesem Satz auch versuche anzusticheln, dass wir das eine vielleicht mehr problematisieren müssten. Und Romantic Comedies, Disney-Filme, Werbung, die tragen ja kein Stigma. Also Porno haben ein ganz klares Stigma. Den allermeisten Menschen ist klar, das ist das andere. Das ist das, was im Porno passiert, aber das mache ich nicht mit meiner Freundin. So sieht man schon in Befragungen mit Jugendlichen ganz doll so ein, ja, sind wir fast in so einem heilige Hure-Komplex-Thema von Frauen im Porno und Frauen der echten Welt. Und all das greift aber nicht für Popkultur. Also da ist ja ein ganz großes, wir wollen so sein wie diese Celebrities, wir wollen so aussehen wie dieses, wie Werbung. Das wirkt meiner Meinung nach einfach nochmal ganz anders, weil es ein gewisses soziales Prestige hat, was Porno eben nicht hat.
Super Überleitung zur Frage, die ich dir auch stellen möchte, Lisa. Dein Buch heißt Female Mindsets und der Mindset-Begriff, der wurde ja die letzten Jahre so ein bisschen popularisiert, auch vielleicht sogar negative Popularität, also der laienhafte Begriff. Wir kommen gleich zum Psychologischen. Das Mindset ist so ein bisschen was Neoliberales, was man haben muss. Man muss den Biss haben, man muss Bock haben und man muss auch mal, ne, nicht nur 9-to-5 arbeiten, man muss reich, ne, Tellerwäscher, Millionär, was da alles. Ne, man muss also die richtige irgendwie Geisteshaltung, so wird es zumindest als so BWLisiert und so ein bisschen in so einer Hustle-Kultur erzählst. Das Mindset heißt so, man ist der Macher, in Klammern meist ein Typ, ein Mann. Aber das ist ja gar nicht gemeint in der Psychologie oder nicht unbedingt. Was ist ein psychologisches Mindset? Kannst du das uns mal ein bisschen näher?
Ja, also man kann das ganz einfach definieren und sagen, Mindset ist quasi, sind mentale Brillen, die wir tragen und durch die wir die Welt wahrnehmen. Das entstammt so ein bisschen der Grundannahme der sozialen Kognition, heißt es, das ist so ein Subbereich der Sozialpsychologie. Und letztlich geht es nur darum, dass eben unsere Wahrnehmung subjektiv ist und beeinflusst dadurch, welche Vorerfahrungen und Erwartungen wir haben. Und basierend auf diesen Vorerfahrungen interpretieren wir eben unterschiedlich. Und diese unterschiedliche Interpretation führt dann zu anderen Verhaltensweisen. Na, also ich weiß nicht, wenn ich totaler Impfgegnerin bin und sehe eine Spritze oder sehe irgendwie was mit Corona, ne, dann interpretiere ich das irgendwie anders, als wenn ich keine Impfgegnerin bin. Mhm. Ne? Oder wenn ich quasi vielleicht, wenn man jetzt beim Bereich Porno bleiben will, wenn ich da irgendwie die Vorannahme sowieso schon habe, dass das irgendwie was Böses und schambehaftet ist, werde ich natürlich alles, was dann in Pornos problematisch dargestellt ist, vielleicht auch vermehrt wahrnehmen. Und eigentlich sind Mindsets eben einfach nur ein Begriff dafür, dass wir die Welt unterschiedlich wahrnehmen.
Dass wir sie unterschiedlich schubladisieren, eigentlich schon, könnte man sagen. Könnte ja, voll. Ich musste auch gerade denken an, ich mache ganz viel zur Verschwörungsmentalität und sowas. Und eben
das ist auch ein Mindset, ja.
Ja, eben, ne? Man sieht überall was vielleicht gar nicht, oder auch Bestätigungsfehler, den gibt es ja auch, sodass man sich immer das bestätigen lässt, was man eh schon hören will, aber sehr großzügig das übersieht, was dem eigenen Weltbild widerspricht.
Genau, und das ist aber, ne, mit diesem Will, das impliziert ja so ein bisschen, dass wir das steuern können wir aber überhaupt gar nicht. Ne? Das ist ja das Interessante dabei. Also ne, das ist so ein bisschen außerhalb unserer Kontrolle oder wir müssen uns sehr bemühen, um es dann anders zu sehen.
Ja, aber dann die Gegenfrage, wir können unsere Mindsets nicht steuern, dann wäre es ja ein bisschen, also man kann Mindsets ja schon verändern, eigene oder gesellschaftliche Einstellungen ändern sich ja auch mit der Zeit. Also sonst wäre es ja ein bisschen schade, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt diese Brillen, durch die sehen wir halt irgendwie die Welt und ja, ist halt so. Und dann wären wir ja wieder bei irgendwie, es ist irgendwie biologisch und es ist unabänderlich und auch ein bisschen frustrierend. Das meinst du ja, glaube ich, nicht ganz, oder?
Ja, also ja, ne? Natürlich kann man das ändern, aber es ist eben nicht so leicht, ne, wie es manchmal impliziert wird. Also es ist eben nicht, wie in der Coaching-Szene gesagt wird, weiß nicht, mach jetzt das und das und dann hast du ein anderes Mindset. Also bei Geburt zum Beispiel wird das ganz häufig gemacht, ne? Da wird irgendwie gesagt, weiß nicht, mach jetzt den Kurs und danach hast du ein ganz natürliches Mindset und dann klappt das alles. Und das ist aber eben nicht so, weil wir eben diese Vorerfahrung ja auch durch ja eine sehr lange Zeit sammeln und machen und das ist dann eben sehr schwer, das abzulegen. Also es ist wie so, ich weiß nicht, wer mal eine Psychotherapie gemacht hat, da wird ja viel mit Glaubenssätzen gearbeitet, was letztlich so ein bisschen ähnlich ist, ne? Und natürlich kann ich die bearbeiten und ändern, aber es ist eben nicht so leicht, ne? Und wenn ich mein ganzes Leben mit Bildern aufgewachsen bin, dass vielleicht Frauen erobert werden möchten oder dass wir ganz schüchtern und zurückhaltend sind und sehr fürsorglich, dann ist es eben schwierig, also es ist nicht unmöglich, aber es ist natürlich auch schwierig, sich dem entgegenzustellen. Ne? Wenn ich dann, weiß ich nicht, vielleicht Mutter werde und merke, okay, will ich jetzt direkt wieder arbeiten gehen oder zu Hause bleiben und möchte vielleicht arbeiten, habe aber die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ja, eine gute Mutter müsste aber zu Hause bleiben, ne? Dann kann ich natürlich das kognitiv umstrukturieren und trotzdem ist es nicht das Gleiche wie jetzt vielleicht, wenn ich als Vater mir diese Frage stelle, weil da eben das Mindset komplett anders ist, ne? Weil da gar nicht diese Rollen übernommen wurden.
Werbung. An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, den EWS Schönau, den Stromrebellen für eine gerechte Energiezukunft. Bekannt als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald, begann die EWS Schönau vor über 30 Jahren als Elterninitiative gegen Atomkraft. Heute versorgen sie Menschen in ganz Deutschland mit 100% echtem Ökostrom. Unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen und genossenschaftlich organisiert. Was die EWS Schönau besonders macht, sie setzen sich für eine dezentrale, bürgernahe Energieversorgung ein. Neben dem Bau und Betrieb eigener Wind- und Solarparks ist ein Herzstück ihres Engagements das eigene Förderprogramm. So fließen jährlich mehrere Millionen Euro in den Einsatz für eine gerechtere Energiezukunft weltweit. Du möchtest gemeinsam mit den EWS für die Energiewende und den Klimaschutz einstehen? Dann erfahre jetzt mehr unter www.ews-schönau.de. Werbung Ende. Ja, weil du gerade Coach gesagt hast oder auch das Veränderte oder auch dieses Bedürfnis, auch Leuten was zu erzählen. Ich habe ein Zitat für euch dabei, nicht von euch zum Glück. Ihr dürft raten, von wem es ist. Ihr kennt es vielleicht, bestimmt sogar. Es ist ein bisschen länger und es beginnt wie folgt. Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu. Schau keine Pornos. Wähle nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst, guck geradeaus und vor allem lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin. Zitat Ende. Ich erkenne einen gewissen Leidensdruck auf Maditas Gesicht. Das ist erkannt. Weißt du es auch schon, Lisa? Es ist eine Bildungslücke, die man sowas von haben kann, weil es ein sehr unangenehmer Mensch ist aus meiner Sicht. Aber wer ist es denn, Madita? Komm, verrate es uns. Wer ist es?
Das ist Maximilian Krah von der AfD.
Bingo.
Mit
Tatsache.
A.k.a. Es ist Dating Coach.
Es ist Maximilian Graf von der AfD, der diesen Dating-Tipp 2023 in ein virales TikTok-Video gehauen hat und damit auch wirklich ein großes Publikum erreicht hat, obwohl er dort schwitzend und aus meiner Sicht auch sehr unsympathisch mit dem Charisma einer Steuererklärung rumsteht, so ungefähr. Ne? Und der macht das dann, der haut das raus und hat trotzdem irgendwie ein Millionenpublikum auch erreicht dadurch und steht gleichzeitig auch für was Größeres, nämlich für diese Regression. Manche nennen es vielleicht auch Retraditionalisierung oder sowas. Ne? Also wir haben ja auch irgendwie so einen Shift momentan, so einen Paradigmenwechsel, einen Einstellungswechsel in der Gesellschaft, der auch die Jugend auch erreicht zum Teil. Wo es dann irgendwie heißt, ja, der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um die Kinder, früher war alles besser und ich möchte das auch so für mich und mein Leben und meine Familie. Wie seht ihr das? Also diese, ja, auch wieder vielleicht ein Beispiel für, wir sehen uns als so aufgeklärt und denken, wir sind so modern und so gleichberechtigt, aber wir erleben da doch einen krassen Backlash. Wie erklärt euch das oder kommentiert das gerne, wenn ihr möchtet?
Na, da kann ich jetzt ja was als Sozialpsychologin sein. Also tatsächlich gibt es Forschung, die zeigt, dass in Phasen der Unsicherheit, und wir erleben ja jetzt seit einigen Jahren durchaus ja auch gesellschaftlich schwierige Sachen, ne? Angefangen mit Corona und dann auch die nachfolgenden Kriege. Und das eben häufig dazu führt, dass eher wieder konservativere Meinungen übernommen werden, weil die geben ja auch irgendwie Sicherheit, ne? Also das ist natürlich einfacher, wenn ich sagen kann, als Mann ist man so und stark und geht arbeiten. Also das wir machen ja diese Kategorien auf, weil sie uns in irgendeiner Form auch Klarheit geben. Ne, das ist immer leichter, als irgendwie so eine Ambivalenz auszuhalten. Und dann sehe ich irgendeinen Typen und weiß ja gar nicht, wie soll ich den denn jetzt einschätzen? Ist der jetzt eher soft oder vielleicht doch feinfühlig oder ist das einfach ein harter Typ? Ne? Und Ja, es ist halt einfacher, wenn ich diese Kategorien so wahrnehme und so verteidige auch.
Also Zeiten der, also heißt das, ist eine Entwarnung auch dabei, weil es jetzt schwierige Zeiten sind, haben wir auch schwierige Weltanschauungen oder, also geht das von selber wieder weg? Oder was?
Ich würde sagen, das kommt auf einmal, wie Trump und Co. kaputt machen, was dann unwiderruflich kaputt ist, nicht? Nee, also ich lache ja jetzt, aber es ist natürlich, also gerade ist ja beängstigend. So ja, also ja. Also es ist ja immer so von vielen die Hoffnung, dass das jetzt ein Backlash ist und dann geht's voran, aber irgendwann, man muss es dann ja auch vorangehen, ohne dass vorher alles zerstört ist.
Das ist nicht automatisch, dass es einen Backlash vom Backlash gibt und das Pendel wieder zurückschwingt. Wie siehst du das, Mandita? Also du beschäftigst dich auch ganz viel mit, auch mit Jugendlichen und der Mentalität, der Einstellung von jungen Menschen und so. Wie siehst du das? Also ist das jetzt, wie viel Sorgen müssen wir uns denn machen um die Jugend?
Boah, ich finde es so ein schwieriges Thema, weil ich muss sagen, mir macht das wirklich Angst. Also es ist eines der Themen, wo ich wirklich merke, ich kann mich immer nur so begrenzt damit beschäftigen, weil es mich richtig doll frustriert. Ich war gerade bei so einem Fachtag zu jungen Arbeit, wo wir uns genau darauf konzentriert haben und ich bin da so deprimiert rausgegangen und ich finde wirklich die Zahlen, einfach wie viele junge Männer sich rechts positionieren, welche Einstellungen sie zumindest behaupten zu haben, weiß man auch nicht, wie viel soziale Erwünschtheit da so drin steckt, wenn sie eben gerade denken, damit komme ich jetzt gut an mit dieser Antwort. Aber diese gesamte Dynamik, die macht mir unglaublich Bauchschmerzen und insbesondere, wie sie eben angefeuert wird durch so die Manosphere, also wie im Digitalen einfach radikalisiert wird und wie schnell man von einem vermeintlich harmlosen Fitnessvideo zu einer menschenfeindlichen rechten Ideologie kommt über, ja, einfach algorithmische Empfehlungen und die Plattformlogik. Und das macht mir alles richtig Bauchschmerzen. Ich versuche mir trotzdem auch meinen ambivalenten Blick auf die Jugend zu bewahren, weil ich auch so viele Gegenbeispiele sehe und so viele tolle Jugendliche und so viel resiliente Jugendliche und so viel Klugheit und Offenheit und Fortschritt. Und daran muss man sich, denke ich, immer wieder erinnern, dass wir da einfach eine krasse Gleichzeitigkeit gerade haben. Und ich halte es für unfassbar wichtig, das auch nicht aufzugeben. Also wenn wir nur noch schauen auf, oh mein Gott, die ganze Jugend ist jetzt rechts, der Zug ist abgefahren, wir haben es verpasst, so dann ist er wirklich abgefahren. Also ich glaube, wir müssen da echt mit Händen und Füßen irgendwie dagegen arbeiten, wo wir können alles fördern, was gut ist. Und meine Antwort ist immer Bildung auf diese Probleme. Und genau daran fehlt es halt an so vielen Ecken und Enden. Also ich würde am liebsten ein Schulfach einführen zu irgendwie, ja, Geschlechtergerechtigkeit und Desinformation und Medienkompetenz und Konsens und Empathie einfach. Irgendwie hat es ja auch so viel mit Empathie zu tun und ja, schwierig. Also ich nehme es als eine echte Bedrohung wahr und auch nicht als ein Problem, was sich von alleine löst, auch wenn ich es genauso erklären würde wie du und das völlig logisch irgendwie finde. Und ich aber auch immer so denke, boah ey, wenn ich gerade ein 15-jähriger Junge wäre, ich würde wahrscheinlich auch Andrew Tate abfeiern, weil es einfach ist, weil es, wie du schon sagtest, es gibt Sicherheit, es ist eine Klarheit drin. Also diese Dauerambivalenz, ich finde es selbst total anstrengend. Es ist einfach anstrengend. Es ist viel Arbeit, das immer wieder auszuhalten, sich zu positionieren. Und wenn ich gerade in der Pubertät wäre, wo man irgendwie versucht, sich zu orientieren, einen inneren Wertekompass anzulegen, ist es einfach nicht einfach. Also ich kann es leider irgendwie verstehen, warum das so gut funktioniert. Und das macht mir noch mehr Angst. Und ich überlege die ganze Zeit, wie wir die Strategien und Techniken, die ja rechte Gruppen bis hin zu einfach nur monetär motivierten Manfluencern nutzen, wie wir die irgendwie uns aneignen können für andere Werte und Ideologien. Also ja, es beschäftigt mich viel, es macht mich traurig, es macht mir Angst, aber ich versuche irgendwie Optimismus zu behalten, weil ich ein progressiver Mensch bin und nach vorne schauen möchte.
Und weil wir, glaube ich, wir alle drei diesen Grundoptimismus zumindest anteilig brauchen, um uns überhaupt mit den Themen weiterhin zu beschäftigen. Ne? Wenn man eh sagt, ist eh alles für die Tonne und bringt alles nichts, und dann kann man es vielleicht auch lassen. Ich habe in der Vorbereitung für heute so ein paar Zahlen rausgesucht, und zum Weltfrauentag 26 kam auch so eine Umfrage raus, wo 46% der Deutschen sagten, dass die Gleichstellung jetzt schon ausreichend sei, also gesamt, also über die verschiedenen Alterskohorten hinweg, aber auch insbesondere die Jüngeren, die sind jetzt, um die wir uns manchmal ein bisschen Sorgen machen, und das ist natürlich kein Generationenbashing von uns, und ich glaube, wir würden da auch nicht jetzt den Abgesang auf die Jugend bringen, und ich auch auf keinen Fall, da ist total viel Potenzial und eben auch total viele Fallstricke und Fallen und Leute, die fürchterliche Accounts haben. Du hast ihn gerade genannt, Andrew Tate, als einer der welterfolgreichsten Sexisten. Er würde sich wahrscheinlich anders beschreiben, oder vielleicht würde er sich auch so beschreiben. Der hält dich hinterm Berg mit seinem Sexismus. Und bei Männern der Gen Z, also der Jungen, äußern sich viele, hier heißt es konservativ, aber tatsächlich sagen, man kann es wahrscheinlich auch anders beschreiben, jedenfalls sagen 61% von ihnen, dass jetzt schon genug getan sei hinsichtlich Gleichstellung. Ne? Das ist schon, das finde ich schon krass. Und wenn wir mal so ein bisschen in diese Manosphere schauen, und da sind wir sicherlich, also dieser Ort im Internet, wo Influencer besonders auf allen Plattformen eigentlich ihren Content teilen, wo man so fast Karikaturen der Männlichkeit hier auch sieht. Ne? Also übrigens, ich wollte jetzt sagen, Sie trinken Whisky oder so, wolltest du gerade, und rauchen Zigarren. Ich wollte gerade diese, wir nehmen am Wochenende auf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich trinke auch gerade einen Rum von einer kleinen sonnigen Insel, wenn wir das aufnehmen. Also nichts gegen Zigarren, nichts gegen Spirituosen trinken, wenn man sie mag, nichts gegen Muskeltraining oder was auch immer. Aber man sieht das in dieser Szene, in dieser Manosphere, sieht man das alles so over the top. Man sieht es so als Muss. So, du musst krasse Muckis haben oder du bist kein Mann. Du musst viele Geschlechtspartner haben oder du bist kein Mann. Ne? Du musst irgendwie der King sein, indem du reich wirst, auch ganz viel natürlich mit Geld, und dann soll man denen selbstverständlich Geld überweisen für irgendwelche Coachings oder so. Ne? gibt es eine ganz tolle Doku gerade bei auch Netflix. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Louis Theroux Inside the Manosphere. Da werden so ein paar Leute auch porträtiert. Und das ist durchaus spannend. Nochmal diese Einblicke in diese Welt der aufmerksamkeitsgeilen, nicht selten polarisierenden, oft frauenfeindlichen, angeblichen Über- und Hypermänner. Und ja, dann da vielleicht die Frage an euch beide. Was kann man denn da machen? Also muss man die Jugend von heute da vorwarnen? Nichts ist uncooler, als wenn Mama oder Papa kommt und sagt, hey, ich habe gehört, da gibt's jetzt so ganz problematische Accounts und der Typ, den du anhimmelst als 15-Jähriger, ist eigentlich ein ganz böser Sexist und das entspricht ja gar nicht in unseren Werten und in unserer Familie sind wir ganz anders und ab jetzt klickst du den Content nicht mehr. So, basta. Oder, ne, also das wird natürlich zu einer gegenteiligen Reaktion führen. Wie macht man es denn dann? Wie kann denn jugendliche Mediensozialisation, gerne an euch beide auch die Frage, was kann man denn da machen, um die Kids, insbesondere die männlichen vielleicht sogar, weil die problematischen Verhaltensweisen haben, wie kann man die denn abholen heutzutage?
Ja, darf ich das nochmal ein bisschen einordnen, weil, also auch mit der Gleichberechtigung, wenn 61% sagen, die Gleichberechtigung, da wäre jetzt genug für getan, also das wird aber auch daran liegen, dass die vielleicht in diesem Alter noch nicht so in Kontakt mit Sachen gekommen sind, wo überhaupt deutlich wird, dass keine Gleichberechtigung vorherrscht. Also ich habe auch, bis ich Mutter geworden bin, habe ich auch gedacht in Deutschland, dass ich als Frau gleichberechtigt bin. Ne, das heißt, würde ich erstmal auch so erklären, ne, dass das vielleicht einfach ein Effekt des Alters ist, weil die Unterschiede in den Schulen tatsächlich nicht so groß oder zumindest die Unterschiede, die es gibt, nicht so sichtbar sind. Und ich finde es, und generell eben auch so leicht, Madita, du hast es ja eben zu Recht gesagt, mit Empathie, dass Jugendliche Empathie lernen sollen, was ja total richtig ist. Nur wie viel Empathie wird denn eigentlich Jugendlichen entgegengebracht? Eigentlich fast keine, würde ich sagen. Ne? Ich meine, auch da könnte man wieder sagen, ich meine, die Corona-Pandemie, als die wirklich junge oder Kinder waren, wurde nie aufgearbeitet. Und ich glaube schon, dass das auch Folgen hat, was so einen Kontrollverlust angeht. Ich meine, man muss sich nur mal SchülerInnen angucken, wie wenig Mitspracherecht die in Schulen haben, wie die funktionieren müssen. Und ich glaube halt, die erwachsene Generation oder die ältere Generation muss empathisch werden. Vielleicht hat das dann auch Effekte auf Jugendliche. Und ich meine, wenn du sagst, ist schwierig als Eltern zu sagen, hier, das trifft nicht unsere Werte, du sollst das nicht gucken. Ja, trifft das nicht die Werte? Was gucken denn die Väter? Das ist so, ja. Also es ist auch wieder leichter zu sagen, ja, die Jugendlichen. Aber die Leute, die mir gerade am allermeisten Angst machen, sind eher ältere weiße Herren mit Macht. Nur wenn man die als Vorbilder hat in den Medien und sieht, wie wenig dagegen getan wird, dass man das dann vielleicht irgendwann mal auch so annimmt und denkt, okay, so verhält man sich eben als Mann, ist auch nicht so verwunderlich. Ne? Das, ja, also ich glaube, die erwachsene Generation muss sich ändern und dann hätte ich auch wieder mehr Hoffnung.
Stichwort Grab her by the pussy, das berühmte Zitat von Donald Trump, das er schon ja eben vor, ich weiß gar nicht, das ist echt über 10 Jahren gesagt hat. Und da dachte ich irgendwie auch, als dieses Access Hollywood Tape auftauchte, wo, also ich muss ja sagen, ich beschäftige mich wie wir alle vermutlich sehr viel mit Politik hier und irgendwie auch sehr gerne, sonst hätte ich ja auch nicht diesen Politik-Podcast. Aber als dann dieses Tape rauskam, wo ein Donald Trump, damals natürlich noch nicht Präsident, sondern eben noch nicht mehr Bewerber, da war er nur ein Celebrity und das Tape war eben schon länger und ich glaube in der ersten Phase der Bewerbung als Präsidentschaftskandidat kam das eben raus und da dachte ich so, okay, jetzt ist Game Over. Jetzt ist vorbei, so wenn jetzt irgendwie so ein schmieriges, ekliges Tape rauskommt, wo jemand sagt, du musst Leute einfach anfassen, ob sie es wollen oder nicht, nimm dir einfach, was du willst und so. Da dachte ich, das bricht ihm das Genick. Aber nicht nur hat es ihm nicht das Genick gebrochen, sondern er wurde Präsident Numero Uno, ne? Und dann wurde er abgewählt, ja, aber dann wurde er nochmal Präsident, ne? Und hält auch gar nicht als alter, mächtiger Mann damit hinterm Berg, was wer es also denkt. Also du verortest tatsächlich eher die ältere Generation als problematisch für die jüngere. Wie siehst du das? Oder gern möchtest du sagen?
Ja, oder generell, ja. Das ist ja so dieser Grundansatz der sozialen Norm, ne? Also was dulde ich als Gesellschaft? Und wie du es ja gerade gut beschrieben hast, als Gesellschaft dulden wir sehr viel und sehr übergriffiges Verhalten. Und das übernehmen dann natürlich auch Jugendliche.
Also wäre das nur Doppelmoral, wenn man Moral schauspielert und sagt, so sind wir nicht und wir sind eigentlich besser und so und sei bitte auch besser, dass das vielleicht dann die Jugendlichen schnell als Doppelmoral und als Lüge vielleicht sogar auch erkennen. Wie siehst du das, Madita? Was kann man machen? Du hast ein Buch geschrieben, das auch viele Tipps beinhaltet, wo es auch ganz viel um Praktisches geht und sicher auch um diese Fragen. Also wie kann man mit Leuten, mit Kids, mit Jugendlichen, mit 15-Jährigen oder seien sie 13, seien sie wie auch immer und auch überhaupt das, du beschreibst auch ganz viel, wie jung Kinder ja eigentlich auch schon sind und irgendwann werden es Jugendliche, wenn sie das erste Mal auch in Berührung kommen mit polarisierendem Content, mit sexuellem Content, mit allem Möglichen. Was kann man denn da, ja, kannst du das mal so ein bisschen weiterdenken? Also wie würdest du denn da agieren, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe diesen spannenden Influencer gesehen und der hat voll die Muckis und ist voll reich und ganz viele Frauen und ich wäre eigentlich auch ganz gern so wie der, glaube ich, wenn ich erwachsen bin.
Also erstmal kann ich dem total beipflichten, dass es an Empathie für Jugendliche fehlt und dass wir deren Bedarfe konsequent übersehen, dass wir sie konsequent ausschließen aus allen Debatten über sie. Das sieht man ja gerade wieder so schön in dieser Social-Media-Verbotsdebatte, dass einfach die Stimmen von Kindern und Jugendlichen so gut wie nirgendwo auftauchen. So die Ängste, die für die damit verbunden sind, die Gedanken. Niemand fragt, wovor wollt ihr eigentlich geschützt werden online? Was sind eigentlich die Dinge, die euch zu schaffen machen, was braucht ihr von uns? So, diese Unterhaltung findet weder politisch noch in vielen Familien einfach nicht statt, sondern es ist immer eine Machtdynamik von wir entscheiden, was gut für euch ist, wir entscheiden, wie wir das durchsetzen und weil wir keine Ideen haben, verbieten wir euch einfach diese Räume, damit ihr sie gar nicht erst gestalten lernen müsst. Jetzt mal ein bisschen zynisch gesagt. Ihr merkt, meine Haltung dazu ist, dass das kein sinnvoller Ansatz ist. Aber ich finde es halt für total viele Debatten bezeichnend. Und klar ist Social Media ein Ort, ich habe es ja selbst gerade gesagt, wo Radikalisierung passiert, wo die Manosphere und ihre Werte um sich schlagen können. Aber das ist ja nicht da geboren. Also es ist ja nur ein Symptom von Problemen, die viel tiefer verankert sind und die auch nicht verschwinden werden, indem wir irgendwie TikTok verbannen. So, das ist ja viel breiter als das. Es ist einfach nur die Ausdrucksform, die es sich sucht. Und dementsprechend müssen wir da, finde ich, mehr an der Wurzel anfangen. Und da gibt's, finde ich, so unterschiedliche Ebenen. Also als Eltern, wenn das überhaupt passiert, dass ein Teenager kommt und sagt, hier, guck mal, den Influencer finde ich mega, dann hat man schon mal alles richtig gemacht. Also wenn dieser Dialog passiert, dann ist da ja schon eine Beziehungsarbeit vorher gewesen, die überhaupt den Austausch ermöglicht, die überhaupt diesem Teenager das Gefühl geben, ich kann das gerade teilen. Das ist alles schon mal sehr selten. Also häufig findet dieses Gespräch gar nicht statt. Das heißt, mein erster Präventionsansatz wäre immer erstmal das zu fördern, also miteinander in einem permanenten Austausch über den digitalen Alltag zu sein, überhaupt zu wissen, auf welchen Plattformen bewegt sich mein Kind, überhaupt zu wissen, was sind denn die schwierigen Namen. Also wenn ich den Namen Andrew Tate höre, zu wissen, ups, vielleicht ist da mein Gespräch nötig. Also es sind ja auch, das verlangt ganz viel Wissen von Eltern oder auch Lehrkräften, da bestimmte Stichwörter zu erkennen oder in der Adolescence-Serie hat man das ja auch gut, finde ich, nochmal dargestellt, wie eben auch diese symbolhafte Sprache, bestimmte Emojis, hat alles was mit Wissen, Medienkompetenz von Erwachsenen zu tun, ob sie erkennen, wenn in digitalen Räumen von Jugendlichen solche Themen oder narrative Figuren auftauchen. Da fängt's ja erstmal an mit der eigenen Bildung. Natürlich die große Frage, wie Lisa schon gesagt hat, entspricht das wirklich nicht den Werten der Eltern? Also das, denke ich, ist auch ein realistischer Blick, da einfach zu sehen, dass das oft gar nicht im Widerspruch ist. Und es kann natürlich auch die Rebellion sein gegen die progressiven Werte der Eltern. Ich hatte letztens so ein schönes Gespräch mit einem Vater. Das war so ein sehr progressiv linker Vater, der völlig verzweifelt war, weil seine Tochter immer Hochzeit mit Barbies spielt. Und fand er ganz furchtbar konservativ und wollte irgendwie so ins Gespräch gehen, wie er jetzt dieses Kind von diesen traditionellen Werten lösen kann sozusagen. Und das ist natürlich ein kleines Beispiel, aber ich fand es irgendwie auch bezeichnend, wie manchmal eine progressivere Elterngeneration auf ihre Kinder guckt und denkt, woher hast du das eigentlich? Halt genau die gleiche Dynamik, wie wenn konservativere Eltern auf Teenager schauen, die sich von ihnen und ihren Werten abgrenzen zu versuchen. Also es ist ja auch total komplex, was ist da gerade nur Rebellion und ein pubertäres Abnabeln von den Eltern und ein Finden in der Peer Group und was ist, sind wirklich Werte und Einstellungen, die ich vertrete. Also das alles nochmal auseinanderzunehmen, ist ja auch schwierig. Und ich denke aber auch, dass im Kontext Schule, also diese Dinge gehören für mich einfach in den Unterricht und darüber kann man auch sprechen. Und da geht's ja auch dann eben nicht darum, nur zu sagen, wie dumm seid ihr eigentlich, dass ihr auf solche Videos reinfallt, sondern wirklich einmal zu erklären, guck mal, das Video ist ja vielleicht noch okay und das Video ist vielleicht noch okay, aber was ist hier dran vielleicht schwierig oder was macht das sagbar oder denkbar? Was sind da für Ideen drin, die vielleicht in eine schwierige Richtung gehen können? Also ich finde, dass man da schon über Medien und Digitalkompetenz oder auch einer Genderkompetenz sich diesen Themen gut nähern kann. Und das wird sicherlich nicht alles aufhalten, aber es würde vielleicht gerade bei all denen, die einfach so auf einer Kippe sind und orientierungslos sind, helfen. Und ich glaube echt, dass wir Wege finden müssen, damit Jugendliche Selbstwirksamkeit erfahren können. Weil das ist ja eigentlich auch das, was sie dort suchen. Also in dieser Unsicherheit, das ist ja auch, ich fühle mich irgendwie nicht handlungsfähig, ich weiß nicht. Und da muss es Wege geben, ihnen das zu geben, die eben anders sind als du brauchst einfach nur genug Muskeln, damit du alle Frauen kriegst. Und auch diese Wünsche aber eben ernst zu nehmen, also attraktiv sein zu wollen, in der Gruppe dazugehören, das sind einfach ganz grundlegende Wünsche oder auf der anderen Seite stehen ganz grundlegende Ängste. Das sind Entwicklungsthemen in dieser Altersphase, die wir einfach ernst nehmen müssen, anerkennen müssen, versuchen, wie können wir diese Bedürfnisse anders befriedigen.
Lisa, was danke erstmal. Das ist sehr viel Gutes dabei und ich kann an sehr vielem anschließen. Lisa, was denkst du? Wir nehmen jetzt mal die Idee von Madita, dass wir das Ganze mehr als Unterrichtsfach vielleicht sogar etablieren. Was müsste in ein Unterrichtsfach aus deiner Sicht hinein, das sich mit den Themen Medien, Sexualität, Gender, aber gerne eben auch Psychologie auseinandersetzt? Also wir nehmen jetzt mal, du kannst in unserem Gedankenexperiment kannst du jetzt den Lehrplan schreiben. Und vielleicht hören uns ja auch Fachkräfte zu. Ich glaube, ich weiß es sogar. Es hören auch Lehrer und Lehrerinnen zu. So, also wie, was müsste rein in so ein Unterricht, nicht jetzt, dass Lehrer und Lehrerinnen eigene Schulfächer jetzt kreieren können, aber was muss man reinnehmen? Was fehlt aus deiner Sicht und was kann man für psychologische Erkenntnisse nutzen als Grundlage?
Darf ich damit anfangen, was man rausnehmen müsste?
Ja.
Ne, weil ich meine, das sieht man ja auch manchmal noch, also gibt es ja auch manchmal online, wird das dann so dargestellt, dass immer noch in Grundschulen Arbeitsblätter verteilt werden müssen, wie sind Jungs und wie sind Mädchen? Ich meine, wenn ich damit in der Grundschule anfange, habe ich schon mal für Gender-Stereotype einen ganz guten Nährboden gelegt. Ne? Und dann kann ich dann als Eltern vorher mich bemüht haben, das nicht zu tun. Und wenn die dann aber in der Grundschule damit anfangen, ja, ist ungünstig. Ne? Oder auch zur Aufklärung von Sexualität. Also da gibt's ja diese Heftchen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und auch die sind super heteronormativ, sehr stark ausgelegt auf penetrativen Sex. Und da steht, ich habe eins vom letzten oder vorletzten Jahr gesehen und da stand wirklich noch drin, ja, ich glaube, stand wahrscheinlich sogar Mädchen drin, beim ersten Mal keinen Orgasmus bekommt, das ist total normal und auch nicht schlimm. Ne? Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass Wissen nicht transportiert wird, sondern es wird auch noch falsches Wissen transportiert. Und das wäre erstmal wünschenswert, wenn wir das streichen würden.
Okay. Also erstmal das rausnehmen, Desinformationen, die vielleicht nicht mehr korrespondieren mit wissenschaftlicher Erkenntnis bezüglich Gender, wie fluide das Ganze ist, dass man nicht so binär denkt, also Mann und Frau und eben es gibt nur die zwei, sondern einfach auch alles dazwischen mitdenkt einerseits. Andererseits, was müsste rein? Wir nehmen jetzt an, wir haben schon das Gröbste rausgeworfen, was nicht mehr hineingehört. Was müsste dann aus deiner Sicht forciert werden? Wo kann man interdisziplinär was erreichen? Wo würdest du sagen, das sind Lehrinhalte, Erkenntnisse, Schlüsse, die wir jungen Generationen mitgeben sollten, damit sie anders vielleicht auch aufwachsen, weniger heteronormativ, inklusive oder einfach ja, irgendwie auch gesünder vielleicht auch?
Madita, würdest du so ein extra Fach dafür machen oder auch eher, weil ich überlege so, ob das nicht quasi was ist, was man so vor allem auch im Alltag leben müsste, also indem man, ne, ich meine, ganz natürlich darüber redet, dass Eigenschaften eben vom Individuum abhängen und nicht geschlechtsabhängig sind, dass Körperteile benannt werden, wie sie heißen, und das eben auch natürlich getan wird, ohne drumherum zu reden, dass Medien einfach genutzt wird und man darüber spricht, was schwierig ist und was nicht so schwierig ist. Ja, das
absolut. Also nee, absolut. Also so die Idee von einem Fach, ich sage das glaube ich auch nur, um deutlich zu machen, dass ich es so umfassend finde. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass Schule als System, ich meine, Schule müssten wir eigentlich sowieso komplett neu denken. Also es ist einfach so eine Institution, die einfach von vorne bis hinten nicht mehr in die Zeit passt. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte von... Um wie viel Uhr fängt der Unterricht an? Wie sind Pausen, Hausaufgaben? Also alles Neurodivergenz. Ich meine, wir könnten 5 Stunden darüber sprechen, wer alles nicht mitgedacht wird im System Schule, wie schlecht dieses System funktioniert, um wirklich die Ziele zu erreichen, wie wenig das umgesetzt wird, was irgendwo im Curriculum steht und so weiter und so fort. Und mir ist natürlich auch klar, dass man nicht einfach so ein Fach erfindet und dass man damit auch nicht alles löst. Aber ich habe halt das Gefühl, wenn ich sage, ja, das muss fächerübergreifend mitgedacht werden, ist der Effekt, dass es einfach nirgendwo auftaucht oder dass halt einmal ein Arbeitsblatt zum Thema irgendwas auftaucht und das reicht halt einfach nicht. Wie du schon sagtest, ein Mindset verändert man nicht mal ebenso, sondern das muss wirklich kontinuierlich auf allen Ebenen, das muss zu Hause und in der Schule und in Medien und Popkultur und Nachrichten und auf Instagram überall passieren, damit wir da wirklich umdenken können. Aber wenn ich eben nur auf den Kosmos Schule gucke, dann denke ich trotzdem immer wieder, also wie kann es sein, dass wir irgendwie Geografie als Fach haben, aber nicht Internet. Also um es mal so ganz runterzubrechen. Mhm. Für mich hat das schon sehr viel mit einem digitalen Miteinander auch zu tun. Natürlich geht das ins Analoge über. Und natürlich, also ich glaube, der Punkt ist einfach so wichtig, den du gemacht hast. Die ganzen Grundlagen, die wir dafür säen, das kommt ja alles nicht von ungefähr. Und ich finde, da gibt es oft so auch wieder einen verfälschten Blick auf sich selbst, dass man selbst ja keinerlei Sexismen reproduzieren würde und man selbst völlig frei von all diesen Dingen ist. Aber es sind halt die allerwenigsten, auch ich nicht. Also weil wir ja selbst damit sozialisiert und gebrainwashed worden sind bis zum geht nicht mehr. Und ich denke zum Beispiel immer an diese Gewaltpyramide oder Sexismuspyramide, so, ne? Also es regen sich alle auf über die letzten 3 Stufen oder zumindest sehr, sehr viele. Wir haben breiten Konsens darüber, dass, wenn wir jetzt auf den Fall Fernandes Ulmen gucken zum Beispiel, die wenigsten sagen, ach nö, das finde ich schon in Ordnung. Aber halt die 20 Stufen davor, die diese Art von Verhalten hervorrufen können oder normalisieren, die sind halt schon teilweise sehr breit akzeptiert. Und das gehört für mich eben auch dazu, ob wir da von rechten Ideologien, von antifeministischem Verhalten oder sonst was sprechen, dass wir wirklich immer die vermeintlich harmlosen ersten Schritte erkennen, benennen und bekämpfen.
Ja, und dazu gehört aber vielleicht auch einfach, dass wir schon anfangen, auch von Kindern Grenzen zu wahren, ne? Weil das tun wir ja schon in der Regel nicht. Da werden dauernd Grenzen überschritten. Ne, das fängt an mit, du musst aber aufessen oder so. Ne? Also ganz viele Sachen, die wir mit Erwachsenen gar nicht mehr so machen könnten. Und wenn ich aber aufwachse und immer wieder lerne, dass meine eigenen Grenzen eigentlich gar nicht so viel zählen oder verhandelbar sind oder ich in der Schule fragen muss, ob ich was trinken darf oder fragen muss, ob ich auf Toilette gehen kann. Also das ist schon schwierig. Also es gibt Fälle, da müssen dann 13-jährige Mädchen oder junge Frauen, die menstruieren, begründen, warum sie jetzt in der Stunde auf Toilette gehen möchten müssen. Das, also warum? Also das ist absolut grenzüberschreitend.
Absolut. Und genau das meine ich mit, wir machen Dinge immer wieder. Und Thema Grenzen finde ich total zentral. Und dann wundern wir uns, wenn es eben auf Stufe 4 dann immer noch nicht erkannt wird. So, ne? Das ist ein bisschen, das erinnert mich an die Thematik, so Eltern sind oft sehr empört darüber, wie Jugendliche sich online verhalten, was die von sich teilen, aber sie selbst teilen halt seit dem zweiten Lebensmonat permanent Fotos von ihrem Kind im WhatsApp-Status auf Facebook irgendwo und sind einfach total digital naiv mit den Bildern ihrer eigenen Kinder und bewerten aber ganz stark, wie die sich dann online irgendwie zeigen. So, also da ist ja auch oft so ein Unbehagen oder auch ein Unvermögen, sich selbst kritisch ins Auge zu nehmen und sich selbst zu hinterfragen. Und das sehe ich schon bei ganz vielen Themen sehr zentral, diese Kluft zwischen eigentlich digitalen, naiven Eltern, die aber ganz bewertend und beschämend auf ihre vermeintlich leichtsinnig digital agierenden Kinder schauen. Und da, glaube ich, brauchen wir halt auch eine große Portion Selbstreflexion, um zu merken, wo wir Selbstwissenslücken haben und wo wir selbst uns halt vielleicht auch nicht immer vernünftig verhalten. Also ich finde, das ist auch ganz interessant, wie wir Vernunft immer so hinhängen als, ja, guck doch mal, da ist ein Risiko. Also wir klären auf über das Risiko und dann machen die Jugendlichen das nicht mehr. So ganz einfach so, als ob wir uns so verhalten würden. Also ja, und das hat natürlich ganz viel mit, was du beschrieben hast, das sind ja alles, das ist ja Adultismus, also es ist ja auch ein Machtmissbrauch gegenüber Kindern und am Ende braucht es einen machtkritischen Blick. Eigentlich müsste das Fach wahrscheinlich Machtkritik heißen oder Macht, um einfach Machtstrukturen zu erkennen und eigene Rechte zu kennen, Grenzen zu wahren. Die Dinge, die du genannt hast, das unterstreiche ich komplett. Das ist so unglaublich wichtig und fehlt an allen Ecken und Enden.
Ja, Grenzen war, will dir nichts abwürgen, hast du?
Nee, ich hatte nur gedacht, du sahst so aus, als heute hättest du dir so konkretere Sachen gewünscht, außer so Systemkritik, ja.
Nein, gar nicht. Und ich finde, die Überleitung ist sogar ziemlich gut, weil ich hätte sonst selber übergeleitet. Stichwort Grenzen missachten. Im März 2026 ist ja gerade das, also jetzt gerade ist das passiert, was einige von uns überrascht hat, andere nicht, nämlich der Fall Ulmen Fernandes, der durchaus wochenlang auch uns beschäftigt hat, bundesweit, und auch Aufmerksamkeit geschaffen hat für das Thema digitale Gewalt. Erstmal, dass das überhaupt gibt und dann auch die Frage, was machen wir damit? Aber fangen wir vielleicht mal ganz grundlegend an. Was war denn eure erste Reaktion, als ihr davon erfahren habt, dass jetzt diese Vorwürfe von Colin Fernandes an ihren Ex-Mann im Raum stehen, im Spiegel veröffentlicht, Mitte März 26, eben für letzten Monat? Wie war das? Wart ihr schockiert oder wart ihr nicht schockiert? Wie siehst du es, Lisa? Du siehst nachdenklich, oder hast du? Siehst nachdenklich aus?
Nee, ich fand es ganz interessant, weil ich hatte vorher so ein paar Lesungen und Veranstaltungen, da wurde ich ganz oft gefragt, weil da natürlich nur Frauen waren, oder wie kriegen wir die Männer hier hin? Warum sind die Männer nicht da, die sich das anhören müssen? Mein erster Gedanke war da irgendwie so, ja, die sind nicht da, weil die eben sowas machen. Ne? Die sind nicht nur nicht da, sondern die verhalten sich auch noch genau gegenteilig. Und ja, muss ehrlich sagen, ich weiß manchmal gar nicht mehr, was man sagen soll. Also weil ich einfach so denke, warum? Also ja.
Wie war es bei dir, Madita? Was war es, als du es mitbekommen hast? War das? Also ich frage natürlich auch nach der ersten Reaktion so ein bisschen, vielleicht kann ich es von mir sagen, weil ich wäre erstmal so baff, das ist jetzt kein großer Held für mich gewesen. Ich wusste natürlich auch, wer beide sind, ist irgendwie auch unsere Generation, würde ich sagen. Jüngeren Menschen muss man vielleicht schon, obwohl die Kinder sind beide große Influencer, deswegen sie haben sich auch ein jüngeres Publikum. Aber ich war erstmal baff und dachte so, wow, und dachte, fuck, so for real so. Aber das scheint auch eine Reaktion zu sein, die so ein bisschen gegendert ist, dass sich Männer nicht vorstellen können, was Frauen passiert, weil sie es weniger kennen eben oder nicht kennen. Das war so eine Reaktion, also wo ich dachte, ja, und dann ganz viele Frauen haben ja gesagt, so, es überrascht mich nicht, dass das passiert. Das passiert in anderer Form x-mal am Tag und täglich und weltweit. Und da musste ich erstmal schlucken. Und ja, wie war das bei dir, Madita? Hast du da gesagt, dass das passt irgendwie in, oh ja, auch sonst, was ich so weiß, über Übergriffe, über digitale Gewalt, über Mediennutzung, über Männer-Frauen-Themen, gerne mal von dir. Wie war das für dich?
Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu zynisch werde, wenn wir darüber sprechen. Ich war wirklich, also in mir war das echt so ein da. So, also ich muss sagen, dass ich den Fall auch schon relativ lange kenne und das hat mich auch so geärgert daran, weil sie spricht halt schon seit Jahren darüber, aber so richtig die Welle gemacht hat es jetzt halt erst, wo es um ihn ging. Also sein Name musste auftauchen und die Empörung war vor allen Dingen darüber, dass er das war, der Funny Dude. Und für mich war das auch so, ich so dachte, also wenn ich 10 deutsche Celebrity Dudes hätte aussuchen müssen, ganz ehrlich, er wäre für mich dabei gewesen. Also es war für mich so auch sehr offensichtlich als jemand, der permanent über sexistische Gags gearbeitet hat, sich in Interviews sexistisch gezeigt hat. Also ich fand auch in der Persona steckt irgendwie null Überraschung. Ich meine, man sieht Tätern Täterschaft nie an, deswegen will ich mir das auch nicht anmaßen, aber ich fand es total interessant, dass es so dieses, ach Gott, und er war doch so nett und lustig, ne? Wo ich mir auch so denke, also ich meine, das ist jetzt gefühlt der 20. Comedian mit solchen Vorwürfen am Hals, wo ich mich auch irgendwie frage, wie lange wir dieses Berufsbild irgendwie, also ich will jetzt gar nicht sagen, jeder Comedian ist ein Täter, aber die Ideen, die wir haben, immer noch davon, wie Täter sind, aussehen und wo wir das überraschend finden und wo nicht, die erschrecken mich und ärgern mich wirklich zutiefst. Und ja, insgesamt, also beim Thema, also auch mit Deepfakes beschäftige ich mich auch schon eine Weile mit nicht einvernehmlich sexualisierenden Deepfakes und diese Technologie existiert fast ausschließlich, um Frauen damit digitalisierte Gewalt anzutun. Also ich lache darüber nicht, um das irgendwie lächerlich zu machen, sondern weil auch das irgendwie sowas ist, wo ich mich manchmal frage, wieso brauchen wir immer so einen vermeintlich schockierenden Fall? Wieso reichen nicht irgendwie die Zahlen, die einfach schon da sind? Das ist so eine unfassbar eindeutige Situation. Und es macht mich dann irgendwie immer wieder wütend, dass ich so denke, was brauchen wir eigentlich, damit sich was bewegt? Wie schnell dann auf einmal, ich meine, ein Gesetzesentwurf lag ja auch schon mal vor und so. Es ist jetzt auch was, das wurde jetzt nicht in 3 Tagen alles geregelt. Auch diese Gesetzeslücke war vorher schon sehr deutlich. Aber trotzdem gibt es dann halt so ein Momentum. Und das ist natürlich auch grundsätzlich erstmal gut. Und gleichzeitig denke ich mir, wieso braucht es jetzt das dafür? Wieso braucht es einen Ulmen auf allen Titelblättern, damit sich irgendwie was tut, selbst im Rechtlichen? Also ja, ich musste mich sehr schnell vor dem Internet verstecken, was mich alles auf allen Ebenen genervt hat und sauer gemacht hat und irgendwie hat mich auch jeder Take dazu genervt. Und das war aber auch wieder so ein Moment, wo ich ganz viel darüber nachdenken musste, über kann ein Mann sich irgendwie richtig verhalten in dieser Situation? Weil alle, die nichts gesagt haben, haben mich genervt. Alle, die was gesagt haben, haben mich genervt. Dann fand ich es auch wieder doof, wie viele Frauen sich über irgendwelche Männer aufgeregt haben, die was gesagt haben. Weil ich mir dachte, damit bringt man alle wieder zum Schweigen. Das kann es auch nicht sein. Ich fand das total komplex und habe es auch überhaupt nicht zu Ende gedacht. Aber es war auch wieder sowas, wo ich auch dachte, was für eine krasse Verunsicherung für Männer. Um jetzt nicht sagen zu wollen, oh Gott, die armen Männer, aber wie verhält man sich da, wie ist es permanent damit konfrontiert zu werden, dass alle sagen, ja, ihr seid sowieso alle Täter, so, also da dachte ich sofort wieder, okay, und da haben wir die nächste Welle von Menschen, die auf irgendwelche Manosphere-Accounts anspringen, weil sie denken, okay, das ist irgendwie einfacher, damit kann ich besser klarkommen.
Ja, wenn man sich geäußert hat, war es vielleicht falsch. Wenn man sich nicht geäußert hat, war es vielleicht falsch. Mich hat der Fall Ulmen auf jeden Fall beschäftigt und vielleicht auch aus Naivität heraus, dass ich mir das irgendwie, also es ging nicht um die Einzelpersonen, sondern nicht vorstellen konnte oder dass oder die Krassheit auch dieser Grenzübertritte so krass war für mich. Und ich, also er schrieb ja auch zum Beispiel angeblich, also wir müssen ja auch vorsichtig in der Formulierung sein, aus so aus journalistisch wie auch aus ethischen Gründen, aber Colin Fernandes sagt, und es wurde auch im Rahmen der Recherchen, gab es eine E-Mail, wo er wohl schrieb, er habe leider einen sexuellen Fetisch entwickelt. Also das sei wohl die Selbstbeschreibung, beziehungsweise das wird nacherzählt als Selbstbeschreibung. Aber was ist denn das? Jetzt nochmal vielleicht auch an dich, Lisa, was ist ein Kink, was ist ein Fetisch? Und das klingt doch komisch, oder? Wenn jetzt jemand sagt, so mein Fetisch ist es, anderer Leute hinter ihrem Rücken gegen ihren Willen, Pornografie, also Identitätsdiebstahl und Pornos in anderer Leute Namen verschicken, ist mein Kink oder mein Fetisch. Da wird doch der Begriff Kink oder Fetisch falsch benutzt. Auch gerne an euch beide die Frage, oder?
Ja, vor allem, ich weiß nicht, Madita, willst du was sagen? Also ich meine, das Grundproblem ist, ich meine, wir haben bestimmte Störungen im Bereich der Sexualität, die müssen dann aber diagnostiziert auch sein. Und dennoch davon ganz unabhängig ist es auf vielerlei Weisen schwierig, das als Begründung zu nehmen, ne, weil es dann tatsächlich, also ob er jetzt betroffen ist oder nicht, aber es würde ja Betroffene stigmatisieren, ne, auch sehr viel Betroffene, die vielleicht bestimmte Vorlieben haben und eben nicht zu TäterInnen werden, ne, also das ist ja schon allein problematisch, also ja, das ist das, was mir dazu einfällt, ne, und man kann sich ja dann auch im Zweifel professionelle Hilfe holen, wenn man Vorlieben hat oder deviante Vorlieben hat, um eben nicht TäterIn zu werden. Und gleichzeitig sieht man das aber ja in ganz vielen Kontexten. Ich meine, dann hatte man, ne, oft ist ja dann auch sowas wie Sexsucht wird dann irgendwie als Begründung angenommen. Und das ist immer ganz, ganz schwierig, wenn wir für bestimmte Verhaltensweisen dann doch plötzlich uns psychische Störungen auswählen und die als Begründung heranziehen. Damit schadet man tatsächlich Betroffenen, würde ich sagen.
Danke. Madita, wie siehst du es?
Ja, würde ich so zustimmen. Und also jeder Fetisch oder Kink, das wird ja eh immer falsch verwendet und nicht trennscharf, aber ich nehme jetzt einfach diesen Begriff. Also jeder Kink würde immer auf Einvernehmlichkeit basieren. Also sobald ich die nicht habe, kann ich es darüber nicht mehr rechtfertigen und Gewalt bleibt Gewalt, Grenzverletzung bleibt Grenzverletzung. Und ich finde es gerade als eine Person, die irgendwie kink-positiv ist und auch ganz viel versucht, gegen Stigma, gegenüber bestimmten Kinks zu arbeiten, auch total schädlich für die Gesamtunterhaltung, weil es gibt Kinks, die da angrenzen, also sowas wie Wife-Sharing oder Tributes, also anderen Männern pornografisches Material von sich oder der Partnerin zukommen zu lassen, um dazu zu masturbieren oder so. Das kann alles in einem einvernehmlichen Kontext, in einem Kink-Kontext stattfinden, wenn alle Beteiligten davon wissen und dem zustimmen. Und dann ist dagegen auch nichts zu sagen. Aber diese Einvernehmlichkeit war eben nicht gegeben. Und dazu kam ja auch noch der Identitätsdiebstahl, der sich ja auf einer ganz anderen Ebene bewegt. Und das finde ich hochgradig problematisch, diese wirklich facettenreiche und ja auch langjährig durchgeführte Gewalt so entschuldigen zu wollen. Ist
auch ein Stück Abgabe von Verantwortung, ne? Also auf jeden Fall so, wie die Aussage klingt, ne? Also,
total.
Ja.
Und du hast
da ist dann auch wieder dieses Mal in irgendwas von außen, das hat mich dazu getrieben, das so tun zu müssen.
Genau, und da sind wir auch wieder bei einem der problematischen Grundnarrative, nämlich von der männlichen Triebhaftigkeit. Das ist ja auch sehr beliebt in dem biologistischen Blick.
Konnte dass, nicht anders.
Ja, genau. Also bevor er blaue Eier bekommen hat oder das Dampfkesselmodell oder es gibt tausend Beispiele dafür, das ist einer der gängigen Vergewaltigungsmythen, die auch immer wieder reproduziert werden von Menschen, die dann sagen, ach, das ist ja schrecklich so, ne? Und auch da sind wir wieder bei dieser Pyramide von, wo es anfängt, problematisch zu sein, wo wir schon einen Grundstein legen, was dann später gewaltsames oder übergriffiges Verhalten entschuldigt. Und ich finde auch, dass über eine Pathologisierung, du hast eben das Sexsuchtbeispiel genannt, es wurde ja auch ganz viel, er wurde krank genannt zum Beispiel, ganz oft, wie so, Gott, das ist so krank. Und das ist ja auch immer eine Entschuldigung, weil wie du sagst, die Verantwortung liegt dann eben, es ist ja dann nur eine Symptomatik von einem Krankheitsbild und nicht mehr die Entscheidung eines erwachsenen, zurechnungsfähigen Menschen. Und diese Entscheidung hat er ja doch immer wieder über fast ein Jahrzehnt, eher der mutmaßliche Täter, getroffen, das zu machen. Also das war jetzt auch kein, im Affekt, kein einmalig, kein irgendwas, was auch alles nicht in Ordnung wäre. Und ja, schwierig und auch bezeichnend für so viele Dinge. Und auch da zeigt sich dann wieder eine Sprachlosigkeit über Sexualität, weil wenn wir eben nicht auch eine Idee davon haben, was einvernehmlich in Ordnung ist, fällt es auch immer schwieriger, dann die Grenze dazu zu ziehen. Und ich finde, dass da auch ganz viel, also ich hatte so Debatten mit Frauen zum Beispiel, die gesagt haben, ja, sie ist ja eine verheiratete Frau. So, wenn sie einem Kollegen schreibt, muss der Kollege ja sofort sagen, sorry, aber du bist doch verheiratet, so, was mache ich nicht mit dir? Also da war so ein ganz krasses Moralisieren, wo ich immer so dachte, also hätte sie das alles wirklich gemacht, dann wäre das auch in Ordnung gewesen, wäre ihr gutes Recht gewesen. Das fand ich total krass, wie schnell das kippte und dann eigentlich auch wieder in so eine Form von quasi Slut-Shaming übergegangen ist von, also wenn sie das gemacht hätte, wäre sie auf jeden Fall eine Schlampe. So, darum ging es gar nicht, aber es war eine ganz merkwürdige Verschiebung von der Debatte, wo ganz viel, ja, moralischer Ballast durchgekommen ist.
Ja, und schon ja auch Besitzanspruch, ne? Ich meine, damit hat er das ja angeblich auch quasi begründet, ne? Dass er quasi, und aber ich meine, wenn ich dann als Frau sage oder das so darstelle, wie ja, wenn die, dann hätte der andere ja was sagen müssen, das ist auch ein Besitzanspruch-Gedanke, ne? Also es ist im Prinzip das Gleiche.
Zu 100%. Das hat mich so sauer gemacht. Habe ich wirklich ein paar bitterliche Streits geführt. Und ja, das hängt für mich eben auch wieder mit diesem zu verstehen, wie A und Y zusammenhängen.
Ja, und das ist das, was ich meine, deswegen auch diese Mindsets, ich will da gar nicht so pessimistisch sein, aber es ist so, so schwer, die teilweise zu ändern, weil die so tief in uns drin sind und wir das manchmal gar nicht merken. Ne? Diese Annahmen, die wir so lange gelernt haben. Und wenn man sehr reflektiert ist, kann man das. Und trotzdem ist häufig der erste Gedanke ja erstmal so. Und dann kann man sich korrigieren. Und wenn man das sehr oft getan hat, dann passiert das auch automatischer. Aber trotzdem, ja, ist der initiale Gedanke eben häufig da.
Ja.
Was können wir, also erstmal danke dafür, danke für eure Gedanken. Was können wir aus dem Fall Ulm-Fernandes konstruktiv für die Gesellschaft? Also wir zoomen jetzt mal raus, wir treten ein paar Schritte zurück, wir fragen uns, was. Ich finde es auch gut, dass eine Debatte stattfand und sicherlich wieder stattfinden wird. Es gibt ja noch kein neues Gesetz diesbezüglich, aber es ist nicht auserzählt. Wir hatten jetzt verschiedene Gedanken von euch. Erstmal, es geht um Einvernehmlichkeit, vielleicht das der erste Schluss. Ne? Also alles, was was stattfindet, sexuell auch, das muss eine Grundform des Respekts beinhaltet auch die Einvernehmlichkeit. Also dass beide Parteien sagen, ja, das will ich so. Ne? Und das ist ja bei einem Identitätsdiebstahl und was auch immer, sonst wär's keiner, wenn es einvernehmlich wäre. Es ist nicht der Fall. Dann habe ich so ein bisschen rausgehört, Frauen nicht beschämen. Oder wir haben ja auch dieses ganz berühmte Zitat von Pellicot aus Frankreich, das auch ganz viel zitiert wird, dass die Scham die Seiten wechseln muss. Das klingt immer ganz, es ist ein toller Satz und so, ne? Aber wenn danach nicht ganz viel nachgeliefert wird, ist es so ein bisschen rätselhaft, was da mit dem Detail gemeint ist oder so, ne? Oder wie man es ausleben, wie man es umsetzen kann, realisieren kann, dass eine Scham die Seiten wechselt. Was würdet ihr sonst so
sagen? Der Satz nervt mich auch richtig doll übrigens. Muss ich ja, jetzt einmal loswerden, weil Scham bringt uns halt gar nichts. Also wir brauchen Verantwortungsübernahme, wir brauchen Reflexion, wir brauchen Therapie, wir brauchen an sich arbeiten. Also sich schämende Männer helfen uns keinen Millimeter weiter in dieser Situation. Und der Slogan finde ich richtig doof.
Wobei ich
unpopular Opinion.
Nee, ich befürchte aber fast, dass er ursprünglich gar nicht so gemeint ist, aber so wird er von vielen auch verstanden und weitergegeben. Ne? Letztlich geht es ja im Kern, also habe ich ihn zumindest immer verstanden, nur darum, keine Opfer zu beschämen. Ne? Und ja, aber ja, wird leider.
Und das ist natürlich auch richtig. Also ich bin dann auch immer, ich sag ja, ich werde zynisch, wenn es darum geht. Aber weil ich finde dieses Sloganartige, und ich weiß, dass wir das brauchen und ich weiß, dass Menschen so funktionieren, aber es ist immer so eine krasse Verkürzung, so, ne? Genau wie es sind nicht alle Männer, aber es ist immer ein Mann. Es stimmt einfach nicht. Es gibt weibliche Täterinnen und es ist total wichtig, dass die sichtbar sind. Genauso wie es männliche Betroffene gibt. Und ja, ich weiß auch nicht, mein großes Ambivalenzbedürfnis ist einfach nicht Social Media kompatibel, aber ich habe da sehr viele Widerstände. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Da würde ich, also mich hat das auch genervt, wenn dann auch immer wirklich das wird gesagt und das, ne, und immer das Gleiche ohne viel Inhalt. Und das, damit nimmt man ja aber auch selber ein bisschen sich Verantwortung, indem man einfach wiederholt, was andere sagen, ohne, ja.
Total. Und es ist halt auch eine einfache Antwort auf eine komplexe Frage, was eigentlich Populismus ist, was eigentlich etwas ist, wovon wir uns abgrenzen möchten.
Was ich glaube, Jan, zu deiner Frage, was man vielleicht noch lernen könnte, ist auch nochmal, das hat es Madita, du im Prinzip auch schon gesagt, so unser Bild von Betroffenen und TäterInnen. Ne? Und ich glaube, das hat auch viele durcheinander gebracht. Nicht nur, dass er vielleicht für manche wie so ein netter Typ gewirkt hat, aber es ist auch noch der Ehemann und das fällt uns ja schon auch immer noch schwer einzusehen, dass Gewalt auch in, oder insbesondere ja in Beziehungen stattfindet, ne? Weil für uns ist das auch aus so einer psychologischen Perspektive wieder einfacher zu denken, ja, das ist irgendein Typ im Wald oder der Typ im Internet oder sonst was, ne? Weil das schützt uns ja irgendwie und dann auch nochmal zu sehen, nee, das ist der Ehemann und dann auch noch, oh, das ist jetzt vielleicht keine typische Betroffene, sondern die ist attraktiv, hat Geld, ist erfolgreich. Ne? Das macht ja auch was mit uns, weil es auch irgendwie zeigt wieder, dass alle betroffen sein können. Und dann funktioniert so eine Beschämung der Opfer eben, was wir gesellschaftlich eher tun, um auch uns selbst zu schützen, funktioniert dann einfach nicht.
Ja. Und um den Zirkelschluss zur Rom-Com wieder zu machen, wir müssen Beziehungen entromantisieren. Nächste unpopular Opinion. Also ich meine, es ist, ich finde das einfach so krass. Das ist ja eine der gefährlichsten Institutionen, die es gibt für Frauen. Aber wir hängen sie so unfassbar hoch. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wie das funktioniert. Genauso wie ich mich immer frage, wie viele Kinder noch sexualisierte Gewalt von ihren eigenen Familien erleben müssen, bevor wir irgendwie dieses, die Familie ist der sicherste Ort, narrativ loslassen können. Es ist einfach ein gefährlicher Ort für verdammt viele Kinder und das müssen wir verstehen. Ich verstehe, dass es unangenehm ist, aber es ist einfach so und diese unbequemen Wahrheiten, ja, wenn wir uns denen, das ist einfach Gewaltprävention, die anzuerkennen. Und das, ja, Romcoms sind nicht an allem schuld, aber sie tragen auf jeden Fall dazu bei, dass wir es so schwer finden, uns vorzustellen, dass der Ehemann es war.
Romcoms sind nicht an allem schuld und die sozialen Medien auch nicht. Aber ich habe noch mal einen Beitrag, also weil mich interessiert hat auch, wie krass dieser Fall am Grenzverlauf zwischen linkspolitisch und rechtspolitisch auch instrumentalisiert worden ist, gerade auch von der rechtspolitischen Seite vor allen Dingen. Und hier ein sogenannter, selbsternannter Plagiatsjäger, der schon öfter aufgetreten ist in öffentlichen Diskussionen, der hat etwas auf der Plattform x.com gepostet und jetzt kommt's quasi auch eine antiromantische Verschwörungstheorie, aber auch eine etwas, naja, ich lese euch mal vor. Er postet unter anderem, Zitat: Ich hatte nur so gerade den wirren Gedanken, ob das nicht doch ein Masterplan sein könnte. Bald wird sich kein Mann mehr trauen, eine Frau anzusprechen oder mit ihr sogar, oh Gott, auf einen Kaffee zu gehen. Denn wer weiß, ob die Frau nicht die Gespräche für spätere Zwecke mitschneidet oder ob den Mann nicht virtuelle Vergewaltigung oder sonst irgendwas Deviantes anmacht. Dazu kommt der Woke-Ismus, der ungezwungene Kontaktaufnahme eh schon erschwert. Das Fazit könnte bald lauten, besser lassen Mann und Frau die Finger voneinander. Natürlich nur die westlichen. Die muslimischen vermehren sich dagegen mit einer Geburtenrate von 2,6. Zitat Ende. Ja, da ist alles drin, ne? Da ist alles drin. Da ist Wokeismus in Anführungsstrichen Kritik drin, ne? Da ist Rechtssprech drin. Da ist, ich interpretiere das auch als rassistisch. Ich formuliere auch hier absichtlich vorsichtig aus rechtlichen Gründen. Ich interpretiere das auch als rassistische Narrative und so, ne? Und das ist ja auch spannend, ne? Wie eigentlich so ein Fall dann genutzt wird, um eine verschwörungstheoretische Erzählung aufzumachen, um so, ne? Die bösen linken Frauen und man wird ja wohl noch dürfen. Man wird ja wohl noch Käffchen dürfen und das ist doch, ne? Und der Mann als Opfer, Selbstviktimisierung, da ist so viel drin. Also, ja, Mensch, viel Kopfschütteln vor allen Dingen auch. Aber es ist wild.
Er hat ja gesagt. Sorry. Du zuerst.
Ich wollte gar nicht so viel Sinnvolles sagen. Ich fand nur wild als Bezeichnung, sagt es eigentlich.
Ja. Er hat ja gesagt, ist vielleicht ein wirrer Gedanke, ist ein wirrer Gedanke, Punkt, den wir eigentlich dahinter setzen. Ja. Aber ja, ich finde, ein Punkt steckt drin, den es ernst zu nehmen gilt und der echt ein Problem ist, nämlich diese Erzählung, dass Konsens immer bedeutet, man darf ja nicht mehr und niemand weiß mehr und ne, diese Verunsicherung, das ist natürlich albern und überzogen, aber auch die ist ein Teil von, was Männlichkeit gerade sehr unsicher macht, dass da einfach so eine, dieses Bescheuerte, darf ich noch die Tür aufhalten oder nicht? Ich meine, man kann darüber eigentlich nur den Kopf schütteln, aber wenn ich mich ganz doll anstrenge, kann ich auch das verstehen. Also einfach nicht genau zu wissen, was wird eigentlich von mir erwartet, wie soll ich mich verhalten, wie gefalle ich meinem Gegenüber. Wenn wir das als Wunsch ernst nehmen, dann ist auch das halt einfach verwirrend und da braucht es irgendwie Klarheit und auch da Mindset. Ich bin heute eine Bogenschlägerin. Das Mindset von jetzt habe ich meinen Faden verloren, verdammt. Was habe ich gerade gesagt?
Tür aufhalten.
Wie gefalle ich jemandem? Verdammt. Das ist einfach verschwunden, weil ich mich selbst beobachtet habe.
Konsens und dass man zustimmt und so, das war auch
ich weiß es nicht. Es ist verschwunden.
Ist vielleicht sowas in die Richtung auch so eine Orientierung für Männer in dem Fall, wie sie sich verhalten sollen oder können oder?
Mir lag ein unterliegendes Mindset auf der Zunge, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Aber es ist ja ein, ja, wir sind wieder bei dem Thema Erobern angekommen, was du am Anfang angesprochen hast, ne? Eine Idee, weil auch da geht es ja immer darum, eigentlich geht es ja darum, sich erwartungskonform zu verhalten. Das finde ich eigentlich wieder super interessant, weil wir ja so viel Provokation und Gegenwehr und etc. haben. Und eigentlich ist es ja sehr wie ein Fünfjähriger, der es einfach richtig machen möchte und gelobt werden möchte. Und nicht
ja,
so
aber
richtig
jetzt
weiß, wie.
Kommt aber auch ein bisschen das Aber, weil man kann sich ja durchaus auch bemühen und da sind wir auch wieder bei der Verantwortung, mal selbst zu überlegen und herauszufinden, wie soll ich mich denn verhalten? Und das ist halt schon wieder auch so eine männliche Bequemlichkeit, sich so hinsetzen, oh, weiß ich aber nicht, wie soll ich das denn jetzt machen? Also ich meine, hör Leuten zu, informier dich, geh zu Lesungen. Müssen Männer dann auch machen? Weil ich kann durchaus auch verstehen, dass man da als Mann verunsichert ist, ne? Also ich denke ganz oft, also jetzt in dem Fall nicht, aber sonst habe ich manchmal gedacht, boah, ich bin ganz schön froh, kein Mann zu sein. also aus verschiedenen Gründen, aber auch so, ne, ich meine, zu dieser Gruppe zu gehören, ist ein bisschen unangenehm gerade, ne? Vor allem, wenn man anders ist. Und ja, aber irgendwie muss man dann ja trotzdem in so einen Modus kommen, das selbst zu ändern und sich zu informieren und eben nicht immer, und da sind wir ja dann auch, geht ja auch wieder so ein Mental Load und Emotional Load rein, immer zu erwarten, ja, die Frauen sollen mir das aber erklären.
Absolut, und es sind ja auch keine fünfjährigen Kinder, also versteht mich nicht falsch, es soll in keinster Weise irgendwie entschuldigend sein und genau darum geht es, aber da sind wir ja wieder bei den den Rom-Coms und dem ganzen Nicht-Kommunizieren. Ich komme immer wieder auf Kommunikation und Sprachfähigkeit zurück, weil du hast gerade gesagt, zuhören. Und zu zuhören gehört halt auch Fragen, ne? Also einfach zu fragen, was magst du? Ob das Sexualität ist, ob das ist, wie gestaltest du gerne deinen Nachmittag, ob das ist, wie möchtest du wohnen, wie willst du Kindererziehung gestalten, so, ne? Das ist ja so eine vermeintlich einfache Frage, die einfach so oft nicht gefragt wird und diese und so viele Unsicherheiten aus dem Weg räumen könnte. Und natürlich sind das auch individuelle Antworten, das müssen wir ja auch anerkennen, ne? Also auch Frauen in Heterokonstellationen möchten ja unterschiedliche Dinge von Beziehungen, von ihrem Partner. Also es ist ja auch nicht so, dass wir da irgendeinen Goldstandard hätten. Das gehört ja auch dazu zum Menschsein. Aber genau das passiert halt so oft nicht, weswegen ich auch denke, darin liegt wieder der Schlüssel zu sprechen und so eine gefährliche Erzählung, dass wenn wir uns toll finden und wenn wir uns lieben, dass wir uns blind verstehen und uns einfach gut kennen und immer wissen, was die andere Person möchte, das
ja, und es wird ja fast sogar noch komplexer, weil man sich natürlich auch mal die Frage stellen kann, weiß ich denn immer, was ich will? Also, oder ist auch das ja, darum geht es so ein bisschen auch in meinem Buch, viel davon beeinflusst, wie ich sozialen Erwartungen eben gerecht werden will und inwieweit dieses Gerechtwerden dann auch damit interagiert, was ich überhaupt möchte oder glaube zu möchten. Ne? Und das macht es ja dann noch komplizierter, weil vielleicht denke ich auch als Frau, boah, ich finde es total super, wenn das ganz im Team ist und wir uns die ganze Zeit in die Augen gucken, weil das habe ich ja so gelernt und genau das ist das, was ich möchte. Und
Ja, absolut. Männer werden nicht sozialisiert zu fragen und Frauen werden nicht sozialisiert zu antworten. Also diese Frage kann ganz überfordernd sein, wenn mich die auch noch nie jemand gefragt hat und ich gar nicht weiß, was möchte ich eigentlich. Und sich da dann vom eigenen Mindset als Frau zu lösen, unfassbar schwer auf allen Ebenen.
Nee, und für Männer ja ist ja das ähnlich, ne? Ich meine, vielleicht möchte auch ein Mann einfach kuscheln und denkt aber, harte Männer kuscheln nicht.
Ja, selbstverständlich. Ich finde es, ich merke, du gestikulierst gen Ende, das ist völlig in Ordnung. Ich will nur noch kurz festhalten, dass ich das so teile, dass du gerade gesagt hast, ich denke mir oft, Gott sei Dank bin ich kein Mann. Und ich denke das auch so oft und dann denke ich mir, wie gestört ist das eigentlich, wenn man bedenkt, wie viel mehr Gewalt wir ausgesetzt sind potenziell und wir sprechen so viel von Nicht-Gleichberechtigung und so weiter. Es hat so viele Nachteile in der Welt, immer noch Frau zu sein und trotzdem haben wir dann Mitleid mit den Männern, was fast schon wieder ein Geschlechterstereotyp ist, dass wir uns so empathisch in diese Unsicherheit hineinfühlen. Das ist einfach sehr spannend.
Nein, ich wollte mir jetzt denken, unsere Hörerinnen und Hörer, ich hatte hier welche abwürgende Hand am Hals irgendwie. Ja, ich kann natürlich keinen Podcast mit feministischem Anspruch, sage ich mal, heute beenden, ohne euch nochmal abzuwürgen und zu sagen, jetzt reicht's aber auch, genug geredet und so. Das war genau das, was ich gerade eben signalisieren wollte. Nein, natürlich nicht. Du hast recht, dass wir langsam in Richtung Ende uns bewegen. Und toller Satz übrigens, was du gesagt hast, Männer werden nicht sozialisiert, um zu fragen und Frauen werden nicht sozialisiert, um zu antworten. Nichtsdestoweniger habe ich noch auf jeden Fall Fragen an euch, abschließende. Und zwar, ich frage meine Gäste ganz gerne, ob sie irgendwie was gerade bewegt, ob irgendwas sie motiviert, ob sie was begeistert. Also ob es ein Buch ist, ein Film ist, eine Serie, ein Account, was auch immer, Hochkultur, Popkultur, da seid ihr komplett frei. Also ihr habt jetzt nochmal die Chance, einem Publikum was mitzugeben. Also abgesehen von euren Büchern, die ich gleich auch nochmal erwähne, die toll sind, die lesenswert sind und wo auch Empfehlungen und weiterführende Lektüren natürlich drinstehen. Was ist etwas, wo ihr sagt, das ist cool, das bräuchte vielleicht mehr Publikum, das kennt eventuell noch nicht jeder.
Möchtest du anfangen?
Nee, mach du ruhig.
Also tatsächlich wollte ich eigentlich die Manosphere-Doku empfehlen, die du schon empfohlen hast. Aber ich habe eben schon gedacht, hier neben mir liegt noch ein Buch, das ich auch richtig super finde. Und zwar ist es ein Aufklärungsbuch ab 14. Das heißt Mehr als Verkehr. Das wurde jetzt ins Deutsche übersetzt. Und ich finde, das ist echt mal ein cooles, das ist so im Graphic-Novel-Format. Mhm. Und ich finde, es ist echt ein cooles Aufklärungsbuch und auch für diese Altersgruppe, das fehlt mir so ein bisschen. Deswegen Empfehlung für Menschen, die mit ab 14-Jährigen zu tun haben. Und ganz ehrlich gesagt, alle Erwachsenen können es auch lesen, weil die meisten Themen davon auch fehlen. Und da geht es auch nochmal viel um Grenzen, Konsens, Kommunikation, Fantasien, einige der Dinge, über die wir heute gesprochen haben.
Cool, wie heißen die Autoren, Autorinnen? Ihr findet übrigens alles nochmal in den Shownotes, ne? Wenn man so mithört und denkt, worüber reden die eigentlich gerade und so. Alle wichtigen Studien, Bücher, Empfehlungen findet ihr bei mir auch im Podcast in den Shownotes.
Es ist auf Deutsch im Zuckersüß Verlag erschienen, wo es tatsächlich viele gute Bücher rund um Pubertät gibt, finde ich. Und die AutorInnen heißen Erika Möhn und Matthew Nolan.
Dankeschön, cool. Und Lisa, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe mal zwei Studien tatsächlich mitgebracht, die ich in den letzten Jahren ganz cool fand. Und da ist eine, die ist auch relativ simpel, ich glaube, die kann man auch gut lesen, wo es so ein bisschen darum geht, da werden Probandinnen einfach gefragt, für wen der Orgasmus wichtiger ist, für Männer und Frauen. Und da stellt sich so ein bisschen raus, dass beide Geschlechter das so sehen, dass es eben für Männer wichtiger ist und die dann größeres Anrecht zu haben. Und das finde ich ganz interessant, weil es eben auch nochmal nahelegt, dass eben das kein rein männliches Problem ist, der Orgasmus oder die Orgasmuslücke, ne, sondern dass da schon beide Geschlechter dran beteiligt sind. Genau, das ist von Klein und Condi. Und dann gibt es auch ein ganz cooles Paper von Jordan und KollegInnen. Da zeigt sich, dass Orgasmen von Frauen besonders häufig gefaked werden, wenn sie einen höheren sozialen oder beruflichen Status als ihre Männer haben. Mhm. Weil dann so ein bisschen die Idee ist, wenn der schon eben nicht so viel verdient und nicht so erfolgreich ist, dann soll der doch zumindest besonders gut im Bett sein. Und auch das ist ja so ein bisschen traurig und zeigt auch irgendwie, wie traurig vielleicht Sexualität und Beziehungen sind, ne, wenn das irgendwie so als Leistung gesehen wird, der Orgasmus und ja.
Auweia. Total spannende Forschung. Auch toll, dass es erforscht wird, muss man dazu sagen. Wir haben ja gehört, gibt es einige Lücken und es wird nicht oder vielleicht noch nicht so erforscht und nicht immer, wie es werden könnte. Dementsprechend toll, dass es die Studien gibt und toll, dass du sie mit uns teilst. Das auf jeden Fall. Und ja, boah, was soll man sagen? Wir Männer kommen oft nicht gut weg. Wir Männer kommen oft nicht gut weg. Und da gibt es natürlich all diese Reflexe, die auch schon zur Genüge geteilt wurden mit Not All Men oder eben oder doch manche Men und so. Aber ich habe uns als Outro für heute noch eine Lobrede. Wollen wir konstruktiv und vielleicht sogar positiv enden? Ich habe uns eine Lobrede von einer Frau auf einen Mann mitgebracht, nämlich von der Rapperin Ikimel. Der Rapperin Ikimel, die jetzt gerade eine wahrscheinlich sogar der größte weibliche Rapstar des Landes ist und letztes Jahr auch mit ihrem Debütalbum Fotze, das heißt so, Nummer 8 der Charts war in Deutschland, also sehr erfolgreich ist, auch mit sehr offensiven, auch sehr sexpositiven Texten und sowas. Und sie hat auf Instagram was gepostet und ich lese es euch gerne vor und ihr werdet erkennen, welcher Mann gelobt wird. Es geht wie folgt. Wisst ihr, welcher Mann nicht in den Epstein-Files aufgetaucht ist, in den letzten Jahrzehnten auch keine Verschwörungstheorien bezüglich Menschenfleisch geäußert hat, sich nie frauen- oder trans- oder gayfeindlich geäußert hat, sich nie ein Stück nach rechts bewegt hat? Herbert fucking Grönemeyer. Praise this king, love you, Herbert Grönemeyer, schreibt Ikimel auf Instagram. Und ja, hey, das war total spannend, das war lang. Wir haben vieles angeschnitten, natürlich, die Themen sind so grundlegend und so weitreichend und so, wir konnten vieles nur an der Oberfläche tangieren. Ich hoffe dennoch, dass ihr einiges, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen konntet. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich möchte auch allen, die jetzt denken, das war spannend, aber wow, wieso hören sie denn jetzt in Anführungsstrichen schon auf, sagen, dass man euch beiden natürlich auch folgen kann im Internet. Dir, Madita, auf allerlei Plattformen. Wo kann man dir am besten folgen? Also du hast Insta auf jeden Fall. Du hast auch Blue Sky, ne? Hast du auch. Sag mal an, was gibt es denn sonst noch so?
Ich glaube, Instagram ist eigentlich die beste Plattform, um mitzukriegen, was ich so mache. Und auf allen anderen ist es dann eher so spezifisch. Ich habe noch eine Plattform, die heißt, also ich habe einen Instagram-Kanal namens Wissen statt Charme für so den sexualpädagogischen Content. Und ansonsten findet man mich unter meinem Namen. Ich bin sehr googelbar. Es gibt leider nur eine, Madita Oeming.
So, leider oder zum Glück für deine Google-Ability auf jeden Fall. Und Lisa Hoffmann, ich befürchte, Lisa Hoffmann gibt's öfter, ne? Also du.
Ja, also da lohnt sich dann Bonn oder Psychologin dahinter zu setzen, dann findet man mich auch.
Und zum Beispiel auch auf Instagram, auch hauptsächlich, glaube ich. Da bist du auch sehr aktiv. Also folgt Lisa auf Insta, folgt Madita auf Insta. Aber ja, Social Media, ich liebe es auch, meistens zumindest, manchmal auch weniger. Aber wer das Handy mal beiseite legen möchte und in einer ruhigeren Minute längeren Gedanken auch folgen möchte, kann das auch tun. Zum Beispiel mit Lisa Hoffmanns Female Mindsets, wie Denkmuster unsere Weiblichkeit formen, erschienen bei Kohlhammer, oder eben auch Madita Oemings Aufgeklärt statt Aufgeregt. Beides durchaus sehr lesenswerte Bücher und viele Gedanken drin, weiterführende Lektüre, Tipps, Tricks und ja, wie es halt so ist, nicht die Lösung aller Probleme, aber vielleicht definitiv einige Schritte in die richtige Richtung. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart und man sieht sich, sag ich mal.
Na? Danke dir.
Danke auch.
Auf bald.
Nicht zu danken, sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.